Moin Moin und Hallo! Bevor wir mit Kino Plus starten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Diesmal handelt es sich um eine echte Herzensangelegenheit, bleibt daher unbedingt dran. Der Sponsor der heutigen Folge ist nämlich Viva Con Aqua. Mit Viva Con Aqua verbindet uns, wie ihr vielleicht wisst, bereits eine langjährige Freundschaft. In diesem Jahr rufen sie nun wieder zu einer weihnachtlichen Spendenaktion auf und haben dafür wunderschöne Urkundenmotive für euch, die von KünstlerInnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden. Ihr tut hier also nicht nur etwas Gutes, sondern bekommt auch ein einzigartiges Kunstwerk dafür. Um dabei zu sein, geht einfach auf geschenke.vivaconaqua.org. Sucht euch euer Wunschmotiv für die Urkunde aus, wählt Spendenbetrag und Zahlmethode und schon bekommt ihr eure persönliche Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken zu Hause. Nochmal zum Mitschreiben, geschenke.vivaconaqua.org. Hier habt ihr wirklich meine absolute Empfehlung, nehmt teil. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Kino Plus und Viva Con Aqua. Wasser für alle, alle für Wasser.
Ist James Cameron der König der Sequels oder eben des Kinofilms? Oder geht er mit einer gewaltigen Arschbombe baden? Der Weg des Wassers wird es uns weisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit Wolf, Hallo. Mit André, mit Eddie und mit mir. Und wir sitzen heute hier in lockerer kleiner Runde, um vor allem über einen Film zu sprechen, nämlich Avatar The Way of Water. Denn ansonsten startet heute nicht viel, es gibt auch nicht viel im Streamingdienst. Und wir hatten einfach auch nicht mehr irgendwie, was wir ansonsten in die Sendung packen. Vielleicht gibt's noch billig oder, nee, es gibt noch billig oder billig. Aber ansonsten,
wer ist denn so blöd und bringt zu Avatar noch einen Film ins Kino? Ja. Welcher Verleih sagt sich denn, das ist ein guter Slot?
Vor allem haben sie auch echt richtig viel abgezogen. Ne? Also es sollte ja dieses Jahr noch zum Beispiel Shazam 2 starten. Der startet jetzt. Nein, aber
der war doch gerade im Kino.
Shazam 2?
Nee, Black Adam war.
Black Adam.
Was ist der Unterschied?
Dwayne Johnson.
Ja, der Schauspieler.
Macht den Unterschied.
Okay, aber es ist schon.
Ja, habt ihr mitbekommen, dass der irgendwie falsche Zahlen kolportiert hat, was Black Adam eingespielt haben soll? Was
naja, seine Finanzprofis haben die ihm ja nochmal bestätigt und daraufhin hat er es ja getwittert und so. Und er, also ich glaube, ihm ist sehr darauf bedacht zu sagen, dass das kein Flop ist und in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Bild wieder gerade.
Daher ist das. Ich habe nur dieses The Rock Instagram oder Tweet gesehen, wo er sagt, ja, worldwide haben wir irgendwie 300 Millionen plus gemacht, wo ich dann auch so gesagt habe, ist das nicht ein Flop?
Ja, also er hat sich sogar bei IGN beschwert, weil IGN auch relativ kritisch über den Film berichtet hat und meinte, ey, ist kein Grund, uns irgendwie hier so vor den Karren zu fahren. Wir sind ja noch ein junges Franchise, wir wachsen noch und so, wir sind alle zusammen und ey, das wird super geil. Das ist ein Flop, das Ding. Deswegen, also ich kann es auch kaum noch auseinanderhalten. Also der ist schon gestartet, oder nicht?
Black Adam was?
Nee. Doch, Black Adam. Ja, nicht Shazam. Ja, siehst du, da haben wir es nämlich schon.
Ja, hat, Adam war hat schon
auf jeden Fall
Monaten,
keiner gesehen.
Ja.
Und also ich wollte drauf hinaus, ich glaube, als Thema reicht Avatar 2 aber total aus.
Ja. Trotzdem würde ich gerne einmal von euch abfragen wollen, was ihr sonst noch so zuletzt gesehen habt. Ich weiß, wir waren gestern alle zusammen in Avatar, aber vielleicht gab es ja noch was abseits davon, den einen oder anderen Film.
Also ich habe jetzt zum Schluss, auch nur aufgrund von Letterbox-Druck von euch eigentlich, habe ich endlich Deliverance nachgeholt.
Ah.
Den ich noch nicht kannte. Ich versuche immer mal so einmal im Monat einen Classic nachzuholen, den ich irgendwie noch nicht kenne. Und ich kannte den halt nicht. Zumindest konnte ich mich nicht erinnern, was ja mehr oder weniger das Gleiche ist. Und war relativ angetan. Also muss sagen, es war so ein bisschen auch wieder so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, so ein leichter Fiebertraum. Nicht ganz Apocalypse Now, aber hatte schon wieder so eine, ja, so eine Stimmung, die sich so richtig überträgt. Was ist irgendwie scheinbar auch, glaube ich, häufiger bei so Filmen aus den 70ern ist. Ich weiß nicht warum, weil die, glaube ich, dann einfach am Set alle Drogen nehmen und nackt rumlaufen und irgendwie überträgt sich das so. Es ist noch nicht so.
Wie bei Kino Plus eigentlich vor der Aufzeichnung.
Genau, ja, es ist alles so ein bisschen crazy und nicht so durchstrukturiert und schon so, wahrscheinlich so wie Filme heute in Hollywood gemacht werden, wo alle so mit der Punchcard kommen und alles.
Damals war es, ey, lass es einfach geschehen.
Genau. So, hey, der hat das Bein gebrochen, nimm ein bisschen Opium, dann geht das schon. Und dann so, ey, aber nicht der Gewerkschaft sagen. Aber ist es hier so richtig mit Krokodilen und
Jack, weiß ich nicht was? Bist du dir sicher, dass du wirklich 107 Joints für diese Szene brauchst?
Genau, solche Sachen. Weil ich habe danach noch so eine Kurzdoku auf YouTube gesehen, also er kennt Doku, hat irgendein Typ über den Film so ein bisschen ein paar Fakten zusammengetragen. Da muss er ordentlich abgegangen sein am Set irgendwie. Der Typ, der Autor, der das Buch geschrieben hat, der auch den Sheriff spielt am Ende, der hat wiederum dem Regisseur in die Fresse gehauen.
John Borman.
Ja, weil John Borman es gewagt hat, seine Vorlage dann on set noch irgendwie anzupassen. Was der nicht gut fand. Und so Geschichten, also da gab's wohl, und dann auch die Stunt-Geschichten, wo der da am Seil hing, da am Felsen und so. Das muss wohl alles so semi-professionell gewesen sein. Und also es müssen auf jeden Fall aufregende Dreharbeiten gewesen sein. Dann auch so, wer ursprünglich gecastet wurde von Jack Nicholson über, oder wen die sich gewünscht haben, Robert Redford. Es war eigentlich alles, das Who is Who der 70er Jahre war da im Gespräch. Der Film selber, ja, ist eigentlich so ziemlich straighter Thriller von so ein paar Typen, die aus der Stadt fliehen, mit dem Floß irgendeinen Fluss lang, nicht Floß, wie sagt man, Kanu, so einen Fluss lang fahren wollen, dann da irgendwo Halt machen, dann von irgendwelchen Hillbillies angegriffen. Und dann gibt's eine sehr berühmte, bekannte Vergewaltigungsszene, die auch, die nicht explizit so gezeigt wird. Die hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass geschaut. Mittlerweile ist man da leider wahrscheinlich schon so ein bisschen abgestumpft, aber man kann sich vorstellen, dass das 1973 oder wann das war.
Ja, hat das schon mehr gezogen. Ja.
Da war das auf jeden Fall schon ein ziemlicher Skandal, zumal das ein Mann ist, der einen anderen Mann auch vergewaltigt. Und dann im Prinzip passiert gar nicht mehr so viel. Dann fahren die halt weiter, killen dann da irgendwie die Hillbillies und am Ende vertuschen sie alles. Und dann ist der Film eigentlich auch schon so irgendwie zu Ende. Aber hat durchweg, das hat ein gutes Pacing, ist spannend, ist irgendwie auch super inszeniert, hat echt tolle Schauspieler. Also gefällt mir so besser als so manches, was man so heutzutage sieht, muss ich sagen.
Ja, das meiste wahrscheinlich.
Ja, aber es ist halt wirklich, ne, ja. Es ist echt ein rundes Ding einfach. Tolle Schauspieler. Ich habe echt, da gibt's natürlich dieses Duel of the Banjos ganz am Anfang, das glaube ich auch Filmgeschichte geschrieben hat, wo so ein, ja, wo der eine Typ von der in die Stadt, in die, der von der Stadt da auch diesen Trip mitmacht, spielt halt Gitarre und dann ist da so ein Hillbilly-Junge, der Banjo spielt und dann haben die da fast 5 Minuten in so einem kleinen Gitarre-Banjo-Stand-off.
Ja, dafür nimmt man sich mal die Zeit.
Genau.
Ja.
Aber das fand ich halt auch cool, ne, dass das also nicht nur angedeutet wird, sondern wirklich 5 Minuten lang zu Ende gebracht.
Das war wahrscheinlich umgeschrieben worden. Sollte eigentlich nur 2 Minuten sein, aber über 5. Dann gab es erstmal Faustschlag.
Und der weltweite Banjo-Fanclub, alle 6 Leute springen so auf, so, ja, endlich kommen wir auch mal dran.
Lustigerweise habe ich dann auch noch auf YouTube gefunden, was ist mit dem Banjo-Guy passiert. Und der ist halt, der hat daraus mehr oder weniger Karriere gemacht. Also der ist ein, glaube ich, war Tankstellenmitarbeiter oder weiß ich nicht. Aber der ist halt wirklich teilweise durch die Welt getourt und hat Banjo gespielt. Und da gibt's dann so ein Foto, wo der alt ist, wo du den kaum wiedererkennst, immer noch mit dem Banjo und macht halt irgendwie so, hat darauf halt
eine große Deliverance-Tour 2022. Macht seine große Deliverance-Club-Tour 2022.
Genau, so I'm the Banjo-Guy. So wie so Typen, die auf so eine Convention gehen und irgendwie mal in einer Star-Trek-Folge irgendwie ein Glas in der Kantine gespült haben.
Und für $8 dann ihr Autogramm.
Genau, und dann so eine Autogrammstunde.
Ja, so auf Horror-Convention. Ich war irgendwie der 8. Zombie in der 3. Reihe bei Dawn of the Dead hinten rechts. Ah ja, super, dich laden wir ein.
Ja, genau, ja. Solche Sachen. So, ich war mal der Kumpel von Bruce Campbell.
Sowas. Der Kumpel vom Campbell.
Ja. Ja. Das war, habe ich gesehen, also sollte man, heißt, beim Sterben ist jeder der Erste,
ja.
Auf Deutsch. Weil den Namen habe ich auch zum Beispiel schon 1000 Mal gehört und wusste nicht, dass das Deliverance ist.
Ja. Ich finde aber auch, dass es schon immer wieder eine Frage der Aufnahmetechnik beziehungsweise des Materials ist, was zu so einer Atmosphäre in diesem Film beiträgt. Also ich finde halt einfach, sowohl jetzt er oder halt auch ein Sorcerer von William Friedkin, die gewinnen meiner Ansicht nach so durch die Art und Weise, die gewinnen so durch die Art und Weise, wie sie halt inszeniert, beziehungsweise mit welchen Mitteln sie aufgenommen worden sind. Das erzeugt meiner Ansicht nach eben einfach deutlich mehr Atmosphäre als diese modernen, klaren, präsenten Kameras.
Das meine ich halt, das ist alles noch im Dreck, in dem die da auch filmen, du hast das Gefühl, okay, den Schauspielern und der Crew, der geht's wahrscheinlich, also die, für die ist es auch ultra anstrengend und scheiße. Die gehen jetzt nicht in ihren 200 Millionen Dollar Van danach und legen sich so auf so einen automatischen Stuhl, wo alles passiert, und dann gehen sie wieder aufs Set und müssen, oh, ich bin ein Sklave. So, weißt du, sondern die sind wirklich in dem Moment, naja, also schon auch ein bisschen abgefuckt. Da sind Mücken.
Ja, das war eigentlich, das war damals, das war schon damals Seven vs. Wild eigentlich so.
Ja, exakt.
Da war Mücken,
so,
war Dreck,
das ist
alles
so,
war kalt.
Der knallt wirklich da mit dem Knie dagegen. Fuck, dieser scheiß Felsen. So.
Obwohl, ich habe mir letztens mit einer Frau zusammen African Queen angeguckt, da haben sie die Mücken noch reingemalt. Da geraten die irgendwann in so einen Moskitoschwarm, da siehst du es halt schön, irgendwelche Zeichen,
so Edding, so die sind da irgendwie. Die ist auf so einer Schablone immer hin und her gezogen, ja, in so einer Klarsichtfolie. Ja. Kennt ihr den alle, Deliverance?
Hm, ja.
Ja. Okay, late to the party. Gut.
André.
Ich habe, was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen den neuen Neil Marshall. Und zwar ein Fehler.
Was ist denn der alte Neil Marshall?
The Descent.
Ah, oh.
Doomsday. Centurion.
Ja.
Hellboy.
Ja, es wird immer schlechter.
Ja, ja.
Immer schlecht.
Hellboy war ja schon so.
Welcher Hellboy?
Der, der neue, letzte. Halt, der letzte im Kino. Es war schon so, okay, ja, okay, vielleicht war es zu viel Budget für ihn. So, vielleicht wieder weniger. Dann hat er ja diesen unsäglichen The Reckoning gemacht. War ja eines der schlimmsten Filmerlebnisse aller Zeiten für mich. Und jetzt kam sein neuer The Lair. Und als ich gesehen habe, dass seine Frau, also diese Charlotte Kirk, diese vermeintliche Schauspielerin, die sich eigentlich nur durch Geld hochgekauft hat in irgendwie in der Hollywood.
Und Affären wohl.
Und Affären.
Diversen Artikeln glauben.
Die produziert halt alle seine Filme jetzt und spielt immer die Hauptrolle. Das ist nämlich der Deal. Und ich weiß immer noch nicht, ob das irgendwie ist es aus Liebe oder erpresst sie ihn mit irgendwas, mit irgendwelchen Leichen im Keller. Auf jeden Fall, als ich gesehen hatte, Lea spielt sie auch schon die Hauptrolle und produziert, war ich schon so, okay. Habe ihn dann trotzdem geguckt und was soll ich sagen, man kann den Mann, glaube ich, jetzt guten Gewissens langsam einfach abschreiben von der Liste.
Das ist dann so schade, wenn so ein Regisseur,
nice, ein Regisseur,
wenn man dann so da zu dem Ergebnis kommt, vielleicht war Descent einfach nur ein so Lightning in a Bottle.
Ja, aber wenn das der einzige wäre, aber Dog Soldiers mag ich, Descent mag ich, Doomsday mag ich, Centurion so. Ich finde alles vor Hellboy.
Game of Thrones hat er auch
gemacht. Game of Thrones hat er diverse,
ja,
Folgen inszeniert.
TV, so. Also
so, der kann ja, er hat ja schon oft gezeigt, dass er was kann. Aber Reckoning war schon ein absoluter, kompletter Reinfall. Und jetzt Lea, es geht halt um Charlotte Kirk, die spielt eine Kampfjet-Pilotin, die über Afghanistan abstürzt und gerät da in einen, also muss gegen die Taliban einerseits kämpfen und andererseits gerät sie in einen Bunker, wo Alien-Mensch-Hybriden rumlaufen und Leute abschlachten.
Und wir denken uns manchmal, wir könnten keine Drehbücher schreiben.
Ja.
Das ist so schwer.
Und andere machen es einfach.
Nein, genau. Und der Film startet halt mit einer Kampfjet-Action-Sequenz. Die kann ich auch zu Hause auf dem Sofa drehen, indem ich hinter mich so ein Greenscreen stelle und auch so einfach so ein Bild von einer Gebirgskette rumwackel und sitze in so einem Stuhl und mach ganz halt so fliegt die Flugzeug so, oh, sie kommen. Und bist so, Alter, das ist euer Ernst? Also du merkst an dem Film schon Sekunde eins, ich hab kein Geld, aber ihr macht's trotzdem einfach. Und der Rest ist halt einfach schlechte Dialoge, beschissene Effekte, so, es ist alles komplett furchtbar. Es ist komplett furchtbar.
3,5 Sterne?
4. Nein, ja, nein, wirklich, es ist einfach Müll. Es ist Müll. Und ich frage mich wirklich, das kann nicht sein Anspruch sein. Das ist wirklich einfach Grotte, das ist Grütze.
Vielleicht kriegt er keine Angebote und
ja, aber er
Kohle irgendwie mitnehmen.
Er hat ja selbst mit Dog Soldiers, hat wahrscheinlich 3 € gekostet, so. Der hat ja gezeigt, so, er kann aus wenig auch trotzdem irgendwie Atmosphäre machen, aber das ist halt hier wieder, das ist alles billig digital gedreht, das sieht einfach super scheiße aus. Sie kann halt leider auch überhaupt nicht spielen, so. Wie gesagt, setzt immer die Hauptrolle über seinen neuen Film jetzt immer. Wie gesagt, ist das ein Zwang irgendwie? Will er einfach seine Frau gut aussehen lassen? Ist es halt der Buy-in?
Das ist seine Frau?
Das ist seine Frau.
Ja, das ist immer nicht gut.
Ja, frag Rob Zombie.
Genau, das hat langsam solche Rob Zombie, Sherry Moon Vibes so. Ey, furchtbar, also wirklich, nee.
Wobei Sherry Moon auch nicht immer schlecht war, ne?
Ey, nee, sie auch nicht.
Das, was sie macht, kann sie gut. So, dieses komplette Durchknallen und so. Das nervt zwar auch ein bisschen, aber
es, na, geht. Ihre Bandbreite ist schon
begrenzt,
aber wenn man ihr die Rolle auf den Leib,
genau,
schreibt,
dann klappt's.
Mal in Lords of Salem zum Beispiel war sie solide,
ja,
im allerbesten,
ja,
Fall solide.
Also, habt ihr den Monsters-Film gesehen von
Robin? Nee, noch nicht. Ey, ich, ja, bin da so heiß drauf.
Ernsthaft?
Ja, ohne Scheiß. Ja, ey, also es gibt
nach dem Trailer?
Ja, eben gerade nach dem Trailer, okay, weil der Trailer so unfassbar schlecht war. Also wirklich, wir haben YouTube-Fanprojekt, wie alle gesehen, die besser wirkten als, ja, der offizielle, ja, Trailer zum Rob Zombie
Monster. Das wirkte befremdlich, wie das.
Ja, das war echt bizarr.
Ja.
Also die Soundmischung war beschissen, das sah wie ganz komische Schnitte. Allein der Font, der benutzt wurde, so ganz kurz irgendwie, wahrscheinlich mit Word zusammengeschrieben. Egal, aber ich mag Filme, die entweder total geil sind oder halt, so wie gerade auch bei deinem Beispiel, so grottenschlecht, ja, dass man da schon wieder seine gewisse Freude
drauf sieht. Genau, das also, kann ich auch. Ich bin ja auch so ein Schläferz-Jünger.
Deswegen habe ich so ein bisschen Bock auf die Monsters.
Ja, ja, glaub, okay, das verstehe ich, aber Leia macht halt nicht mal Spaß.
Ja, das ist dann natürlich schlecht, ja.
Der dauert 90 Minuten und es ist einfach spaßlose Scheiße.
Okay. Willkommen also, bei Kino Plus.
Ja. Neil Marshall. Also Neil Marshall ist für mich echt durch, so. Ja. Ah, okay. Leider.
Hast du Verotica gesehen?
Von Dings.
Von Dadlen Danzig.
Ja, na klar. Boah, Alter.
Der hat ja neun, ne?
Ja, ja, ich weiß.
Der lief ja schon auf Festivals.
Den muss ich noch gucken.
Verotica.
Ja, Verotica.
Verotica ist auch so ein
Ding. Den gab's mal auf Prime.
Und da dachte ich nämlich auch wieder, ey, ganz im Ernst. Wir besorgen uns irgendwie drei Bäcker, die jeweils, was ich, 50, also nicht Bäcker, sondern
so. So, ich dachte gerade, nee, drei Bäcker.
Die jeweils irgendwie 50 Euro im Pott legen und sagen, ey, Leute, macht mal einen Horrorfilm, scheißegal wie der wird, aber wir wollen was zu lachen haben, dann hätten wir das auch auf die Beine gestellt.
Ja, vor allem noch, ich meine, ne, ein Drittel des Budgets hat er wahrscheinlich für die Stripperinnen und Pornodarstellerinnen ausgegeben, die dann halt.
Die dann noch nicht mal geil waren.
Ja, das kommt hinzu, die dann auch noch eine Französin spielen müssen und dann irgendwie einfach nur mal 5 Minuten zu einem seiner Songs strippend in diesem Club gezeigt werden.
Hat das Spinnenkostüm
das
verschlungen, wo unten leider der Schritt immer aufgeht.
Ja, naja, war nix.
Also das war auch eine, also der war, ich weiß nicht, ich meine, ich habe irgendwann angefangen zu lachen, weil in meinem Kino, in dem ich ihn gesehen habe, die Leute wirklich, die haben das gefeiert, die fanden das irgendwann, wirklich? Ja, die fanden
aber
das.
Aber der ist auch so langweilig.
Ja, der ist
das
so langweilig.
Das ist das Problem, der ist ja nicht mal durchgehend unterhaltsam.
Ey, wenn sie da vor dem Spiegel steht und sich da 5 Minuten lang mit ihrem besudelten Arm irgendwie bewohnt und bewundert und keine Ahnung. Und dann immer wieder an den Spiegel
gehen. War aber alles so skurril, dass halt wirklich trotzdem irgendwo Spaß gemacht. Also das ist unterhaltsamer als Unfall als in The Lair. The Lair ist einfach nur billige Ramschware aus dem 5-Euro-Schubladen-Ding. Aber das ist ja wirklich schon grotesk schlecht.
Ja. Ja, aber
durchschnittliche Wertung 1.2.
Ja.
Verotica?
Ja.
Und das ist noch geschmeichelt.
Ja. Okay, wir haben uns gerade kurz drüber unterhalten, Cabinet of Curiosities zuletzt gesehen, auf Netflix. Solider Platzdeckchen-Horror, ne, wenn man es nicht allzu aufregt
macht. Liebe die Beschreibung.
Dann habe ich mir noch den neuen von Moorhead und
Benson. Moore.
Ich will immer Johnson sagen, aber genau. Something in the Dirt. Kann ich empfehlen für Freunde von etwas, ich sag mal, abseitigen Science-Fiction-Geschichten, schwarzhumorig, hat auch nicht unbedingt einen krassen Payoff, einen Twist. Es geht um so zwei junge Männer, die im Apartment von dem einen so seltsame Phänomene beobachten. So auf einmal fängt so ein Aschenbecher an zu schweben und so, und sie meinen, so seltsame Zeichen überall zu sehen und fragen sich, ob vielleicht irgendeine Art von außerirdischer Entität mit ihnen Kontakt aufnehmen will und fangen an, sich selber dabei zu filmen, wie sie probieren, rauszufinden, was da irgendwie los ist. Und mehr will ich gar nicht verraten. Also
wie heißt der?
Something in the Dirt.
Also wird, glaube ich, die Leute enttäuschen, die jetzt irgendwie, also A, krasse Science-Fiction, so effektgeladen erwarten und vor allem für Leute, die am Ende eine klare Auflösung wollen, klare Antworten auf Fragen, die gestellt werden, ich glaube, die kotzen.
Weil es bleibt man muss mehr Spaß an den Fragen haben als an der Antwort.
Genau.
Oder halt an diesem Versuch, alles mit irgendwelchen, sag ich mal, Parametern oder Zutaten zu erklären, also dass alles irgendwie voneinander abhängig ist oder sich bedingt oder sonst irgendwie einen Zusammenhang hat, den man eigentlich nie komplett aufschlüsseln kann.
Ja, also
weil ich meine,
ich glaube, was manche Leute frustrieren kann, was bei dem Film mir aber gefällt, ist, dass der, glaube ich, relativ akkurat so eine wissenschaftliche Vorgehensweise nachzeichnet. Man hat verschiedene Theorien und untersucht die und die nehmen auch alle gleich viel Raum im Film ein, aber manche führen dann halt einfach zu nix.
Genau.
So, du verfolgst 15, 20 Minuten einen Storystrang und du denkst, ach, darauf läuft's hinaus. Und am Ende.
Nee, doch nicht.
Am Ende sagen sie, ja, da sind wir auch nicht weitergekommen. So, und das war's. Und auf einmal machen die was völlig anderes. Ja. Also fand ich ganz gut.
Und zusätzlich verwirren sie einen, indem sie immer wieder so Szenen einbauen, wo halt gewisse Sachen auch so ein bisschen als Charlatanerie entlarvt werden.
Man weiß am Ende nicht ganz genau, okay, war das alles so eine Inszenierung von denen? Wie war das, so ein seltsames YouTube-Projekt? Oder ist da wirklich was passiert? Also hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe Soft and Quiet gesehen. Nee, am besten, ohne Scheiß. Das ist am besten nichts drüber lesen.
Gib mir kurz nochmal eins, weil ich habe.
Ich würde es als Thriller bezeichnen. Es geht um eine Gruppe von Frauen, die sich zu einem Gesprächskreis treffen, sage ich's mal. Mhm. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil der dann.
Oh, der habe ich sogar schon auf der Watchlist.
Also, du hast so ein bisschen Leuchten im Auge.
Fand ich sehr gut. Pass auf, ich sag eine Sache, die vielleicht Leute animiert, mir zu glauben und blind sich diesen Film anzugucken, ist ein One-Take-Film. Also hat Spielfilmlänge, ist in einem Take. Und wenn man nicht weiß, was passiert, dann macht es, glaube ich, noch viel, viel mehr Spaß.
So gottesgemetzelsmäßig. So eine Diskussionsrunde ohne Schnitt.
Nee, es passiert noch. Nee. Also, wie gesagt, ohne Schnitt wirklich. Das ziehen die echt durch. Aber, also, der nimmt noch ein paar Wendungen. So, am Anfang dachte ich auch so, okay, worum geht's jetzt? Und am Ende, also, ich fand den im besten Sinne wirklich unangenehm. Okay. Also, ich dachte, krass.
Watchlist.
Ist schon wieder einer der Filme, die ich schon auf der Watchlist
habe. Ich auch drauf. Ich weiß, dass ich ihn drauf habe, aber jetzt ist der.
Seid ihr eure Watchlist? Manchmal grabe ich so auf Letterboxd irgendwelche Filme aus, weiß ich nicht, so 1986 in der tiefsten Videokamera irgendein Film. Ich sag, oh, der klingt gut, Watchlist. Dann sehe ich so Tino, Daniel, André, alle auf der Watchlist. Ich sag, what? Was macht ihr den ganzen Tag?
Watchlisten.
Nee, die Watchlisten füllen.
Meine Watchlist ist größer suchen. Als meine jemals gesehenen
Filme. Das ist echt krass, ey.
Suchen, stöbern.
Aber auf den bin ich gespannt.
Jedes Mal über die blaue Uhr schon. Denn?
Ist halt schon auf Deutsch oder muss man iTunes?
iTunes,
ja.
Ja. Ich habe mir zuletzt mal wieder einen kleinen, modernen Klassiker angeguckt, weil ich hatte nach Banshees of Inisherin nochmal Bock auf Martin McDonagh und dann auch Bock auf Colin Farrell und Brendan Gleeson. Und dann wurde mir per Zufall über Amazon angezeigt, dass in Bruges oder beziehungsweise Brügge sehen und sterben, dass der nur noch irgendwie 30 Tage erhältlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann guckst du den jetzt nochmal an.
Und?
Ich finde ihn nach wie vor einfach herrlich.
Ich bin ewig nicht mehr gesehen.
Ey, Ralph Fiennes ist einfach eine Offenbarung in diesem Film. Ich finde ihn so großartig. Allein diese erste Szene, wenn er zu sehen ist, was ja erst nach, keine Ahnung, 40 oder 50 Minuten im Film passiert, und er dieses Telefon zusammenkloppt und seine Frau kommt rein und meint halt, ey, das ist ein beschissenes, lebloses, beschissenes Objekt. Und er sie anschreit, du bist ein beschissenes, lebloses Objekt. Ich muss so lachen.
Der Film ist super.
Und diese ganzen Dialoge zwischen Ray und Ken, also zwischen Gleason und Pharrell, die sind einfach auch so auf den Punkt. Und wie sich das alles am Ende noch zusammenfügt mit all den Themen, die sie vorher aufgeworfen haben, und wie es dann halt am Ende, sag ich mal, zustande kommt. Und das bei vielleicht gerade rund 100 Minuten. Perfekt. Finde ich einfach einen ganz tollen Film.
Und mach Bock auf Brügge.
Und mach Bock auf Brügge.
Ja, ohne Scheiß, ey. Ich habe die Bilder gesehen und dachte, boah, das sieht so nett aus. Da muss ich mir auch machen.
Das ist Belgien, oder?
Ja. Wie kann dieses verschissene Märchenzeug nicht dein Ding sein?
Ja, genau. Ja, Pepper zum Beispiel, der hat wirklich dann irgendwie alleine mal Silvester in Brügge gefeiert.
Nur wegen dem Film.
Ich weiß nicht, ob nur wegen des Films, aber irgendwie, es hat auf jeden Fall gut zusammengepasst. Und ich glaube, eine Menge Leute haben sich dann daraufhin irgendwie nach Brügge aufgemacht, wollten das auch mal sehen. Sieht echt süß aus.
Was natürlich dann der Absicht von Harry widersprechen würde, dass er gemeint hat, ein Glück ist es ja nicht so ein Touristenkaff, sonst wäre ja jeder Arsch hier.
Ja, aber und dann kam der Film raus.
Ja, jetzt schon, ja.
Jetzt kommen die ganzen Asis, oh geil, Brügge.
Aber ey, McDonough, ich finde das echt klasse, wie überlegt seine Drehbücher sind und wie viel, sag ich mal, Überlegung doch irgendwie in dieser gesamten Geschichte dann drin steht, obwohl da ja eigentlich nicht viel passiert. Das sind zwei Auftragskiller, die werden nach Brügge geschickt, damit der eine noch ein schönes Resterlebnis hat und der andere ihn halt umbringen soll. Und mehr ist da ja eigentlich nicht. Die lernen halt ein paar Leute kennen und es ist halt Situationskomik oder von Situation zu Situation getragen. Und trotzdem fühlt sich das so stimmig und zusammenhängend an. Genauso wie bei Banshees of Inisherin. Also ich finde den Mann einfach gut. Er hat einfach eine sehr hohe Quote an tollen Filmen.
So. Ja, das stimmt.
Ja.
Wie James Cameron.
Da sind wir noch nicht ganz.
Ich dachte so langsam, nach einer halben Stunde können wir vielleicht auch allmählich mal zum Thema kommen.
Ja, nee, wir müssen erst noch mal ein paar andere Sachen abhaken. Ich würde einmal sagen, hier zeigen wir noch einen kleinen Werbespot und danach machen wir noch mal kurz eine Runde billig oder willig. Aber ich glaube, da bist du auch dran interessiert.
Hohoho.
Ja, liebe Freunde, willkommen zurück und willkommen bei billig oder willig. Wir haben ein erstes Bild, was jetzt gestern oder vorgestern durch die sozialen Netzwerke gegangen ist, nämlich Joker 2 oder Folie à deux oder wie es heißt, präsentiert sich erstmals und wir sehen Arthur Fleck oder Joaquin Phoenix in der Rolle. Also es ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Make-up-Vorbereitung oder sonst irgendwas, sondern das soll schon wohl aus dem Film sein. Und wir sehen Arthur, der rasiert wird. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Offenbar nicht von Lady Gaga.
Meinst du nicht? Sind es männliche Hände oder
was? Ja. Oder sie muss sich dringend mal um ihre Hautpflege kümmern an der Hand. Also das sieht nicht aus wie die Hand von Lady Gaga.
Das wäre auch vielleicht schon ein bisschen zu viel verraten, oder? Ich meine, man hat ja jetzt schon erfahren, dass sie da mitspielen soll, dass sie wahrscheinlich halt eben Harley Quinn wird oder eben schon ist oder vielleicht, ja, am Ende des Films halt als solche dasteht. Und
ja, aber ich guck mal, selbst wenn das jetzt ihre Hände wären, Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasser Spoiler ist, dass
sie spielt ihren Barbier.
Dass wir sehen, wie sich eine vielleicht Art von pervertierter Dynamik zwischen denen aufbaut und so. Also ich würde nicht Spoiler schreien, wenn wir jetzt gesehen hätten, dass das Lady Gaga ist.
Aber darum geht's in dem Film, oder was? Um die Verhältnis von Joker und Harlequin, oder was?
Naja, der Titel schließt halt auf eine... Also es ist halt eine psychiatrische Krankheit, die damit beschrieben wird, die eine doppelte Wahnvorstellung, also eine Wahnvorstellung über zwei Personen hinweg beschreibt.
Also wenn sich das quasi auf jemand anders überträgt und man gemeinsam durchdreht.
Genau. Und naja, also das sieht für mich halt aus, als würde der Film auf jeden Fall schon mal doch einen Teil in der Anstalt spielen, in der wir ihn am Ende gesehen haben von Teil 1 oder von des ersten Films. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt wirklich Teil 1 sagen kann oder ob das wirklich so aufeinander aufbaut. Oder nicht einfach nur eine weitere, weiß nicht, Variante des Joker, der Joker-Geschichte ist. Aber ja, sieht, also ich meine, könnte doch gut sein, dass er da rasiert wird. Es könnte ja auch gut sein, dass er da unten gefesselt ist, oder? Damit er sich halt nichts antut oder weil er vielleicht irgendwie gefährdet ist in irgendeiner Art und Weise. Oder vielleicht auch zu gefährlich, um selbst mit dem Rasierer zu hantieren.
Ja, könnte auch so ein Wächter-Outfit, also so ein...
Ja, das glaube ich nämlich auch. Könnte so eine, ja, das denke ich auch.
Wachmann-Outfit sein.
Also ich glaube, das ist mehr so ein Bild A, um mal wieder so ein bisschen irgendwie was zu bringen auf den Social-Media-Kanälen. So die Fans irgendwie liken das 260.000 Mal fast. Und also ich sehe das mehr so als Mood-Shot so ein bisschen. Also wir sollen vielleicht beruhigt werden, das wird jetzt kein grellbuntes Musical, was ja manche auch befürchtet haben, ne? Wie so ein Lady Gaga-Musikclip.
Oh mein Gott.
Aber Musical wurde ja schon trotzdem...
Ja, Musical wird's.
Es wird ein Musical.
Ja, das ist schon bestätigt.
Ja, und ich meine, also da muss man irgendwie auch gucken. So,
also bei Musical denken Musical, wir gleich an... Es gibt irgendwie La La Land, es gibt Greatest Showman, es gibt aber auch Repo the Genetic Opera, also es ist ja viele Varianten.
Oder Dance in the Dark.
Ja, aber das heißt doch, dass der Joker singen und tanzen wird.
Na, vermeintlich, also darauf wollte ich ja gerade hinaus. Wir wissen ja nicht ganz genau, wie
welchem
die
Umfang.
Kunst vom Musical da dargestellt wird. Ey, aber prinzipiell, ich habe nach dem ersten Teil, habe ich großes Vertrauen in die Macher und in alle Teilnehmer. Und ey, warum nicht mal was Neues probieren? So, also statt dass du wie zum 100. Mal einfach so den üblichen Sequel-Quatsch durchkaust, was wahrscheinlich die Hälfte der Leute ohnehin enttäuschen wird, weil Sequels wie immer so eine Sache. Warum nicht mal die Sache neu denken und vielleicht eine andere Form wählen, wie man diese Geschichte weitererzählen kann? Und wenn das so ein bisschen fein in die Geschichte verwoben wird, also dass quasi ihre Wahnvorstellungen sich quasi in so Musical-Nummern
ausleben,
ja. Genau. Ich meine, also hast du ja auch schon tausendmal einen Film gesehen. Selbst in The Boys gab's das irgendwie, diese komische Musical-Nummer und so. Also von daher, selbst das ist ja nicht mal so wahnsinnig neu.
Und das könnte auch so ein bisschen nicht Richtung Sweeney Todd gehen oder so. Das ist eher so dialoglastig, musikal. Keine Ahnung, es gibt viele Varianten, ne?
Bitte nicht. Also...
Ja, glaube ich auch nicht.
Ein Joanna 2 brauche ich nicht.
Passt, glaube ich, auch nicht zum Stil von Todd Phillips, würde ich jetzt behaupten. Aber ja, es gibt viele Varianten. Ich kann
mir gar nicht vorstellen, die Rolle da von Joaquin Phoenix... In einem Musical, wie das sich.
Obwohl, Arthur, hat er nicht da in der Fernsehshow auch irgendwie so einen kleinen Tanz hingelegt? Beziehungsweise.
Naja, und vor dem Spiegel und so. Und
ja, das stimmt.
Er hat also, ja schon eine gewisse Körperlichkeit.
Aber, genau. Aber ja, so eher so ein für sich selbst, aber so eine große.
Und auf der Treppe tanzt er da rum.
Genau,
so.
Stimmt, auf der Treppe tanzt
also,
er auch.
Also das Thema eine gewisse Musikalität, vielleicht auch nur eine irgendwie für sich selbst wahrgenommene. Das war ja schon im ersten Teil.
Die werden sich was dabei gedacht haben.
Ja, glaube ich auch.
Ich meine, King of Comedy war ja nicht umsonst eine Referenz, ne?
Ja.
Also ich hab Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch ein Plakat, sowohl Plakat wie auch Trailer auf einen Film, auf den André und ich auf jeden Fall richtig Bock haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Wolf, aber ich denke mal schon.
Das ist der Sohn von David Cronenberg.
Das ist der Sohn von David Cronenberg, der
jetzt
einen neuen Film.
Hast du ihn gesehen?
Ja.
Sehr gut.
Ja, und Plakat finde ich ganz geil.
Ja, der Trailer sieht auch richtig gut aus.
Ja.
Gefällt. Hab ich Bock.
Ich auch.
Weil du siehst auch direkt vom Setting her so irgendwie ein bisschen paradiesisch, aber...
Direkt Nachfolger?
Nein, also ich meine der Nachfolgefilm der halt. Film. Ja, genau. Okay.
Genau. Und ja, es geht um einen Schriftsteller mit Schreibblockade, der auf in ein Tropenresort reist mit seiner Frau zusammen. Und dort kommt es wohl zu einem Zwischenfall. Er begeht ein Verbrechen oder eine Straftat, er befährt irgendwie jemanden und soll halt laut Inselgesetzen oder Politik der Insel soll er halt die Höchststrafe bekommen, wenn nicht sogar hingerichtet werden. Und sie lernen im Hotel hier Mia Goth und ihren Mann kennen oder ihren Freund kennen. Und die macht ihm halt ein Angebot. Wie wäre es, wenn du ersetzt wirst und eben halt nicht die Todesstrafe antreten musst?
Ersetzt? Durch? Darum geht's.
Darum geht's. Guck, da überfährt er den
Du Typ. Denkst halt auch noch so bis zu dieser Verhandlung gleich und so, also zu dem Urteil, dass ist halt so ein normaler Thriller. Und dann wird's weird. Here the punishment
for any crime committed. Oh, der Albtraum.
Habt ihr die seltsamen Schriftzeichen da gesehen? Mhm. Über dem?
Das ist Thomas Kretschmer, ne?
Ich weiß gar nicht, ob man noch mehr sehen will.
Ja, ich denke es mir auch gerade schon, ne? Das ist wieder so ein... Ich habe eigentlich jetzt schon zu viel gesehen. Ich will das gar nicht alles gucken.
Den Klon.
Also man sieht auf jeden Fall die Cronenbergsche Handschrift.
Ja. Ja, ja. Und auch die Thematiken, ne?
Ja.
Mia Goth schraubt auch an ihrer Horrorkarriere weiter.
Was, Pearl die?
Hm. Ja.
Ja, Mia Goth hat gerade echt einen Run, ne?
Ja. Genau wie Jenna Ortega.
Oh, das zeigt schon ja. wieder viel zu viel, der Film, für meinen Geschmack.
Ich finde Jenna Ortega super. Ich fand den letzten Scream auch schon super.
Wann kommt der denn?
Ja.
Nächstes Jahr. Der hat auf dem Sundance Anfang des Jahres 2021 Premiere.
Aber ich gebe dir recht, sie war besser als der Film, in dem sie oft.
Wer jetzt?
Jenna Ortega.
Achso.
Und ich muss sagen, ich finde Alexander Skarsgård immer so ein bisschen schwierig.
Echt?
Ja.
Ich frage mich,
ob... Ey, ist cool. Hab ich Bock drauf.
Ja. Ja, mit diesem Pool ist doch wahrscheinlich dann dieses Becken gemeint, wo er da eben seinen Fuß reingehalten hat, oder?
Das Klonbecken.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Mann hat jetzt bislang, hat auf jeden Fall Eindruck gemacht oder Eindruck hinterlassen und dementsprechend bin ich sehr
gespannt. So war die Visitenkarte so und jetzt mal gespannt, was er weitermacht. Ja,
ja, und ob der Funke des Vaters jetzt, sag ich mal, weitergetragen wird und beziehungsweise dort halt noch weiter brennen kann, wo er halt...
Fänd ich aber gut.
Vielleicht so langsam erlischt.
Ich wollte gerade sagen, weil ich das Gefühl habe, dass David Cronenberg irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen hat. Also ja. Nach Crimes of the Future, der echt eine herbe Enttäuschung war. Also sowohl erzählerisch als auch von der Inszenierung her fand ich das irgendwie ganz schön.
Ich wollte gerade sagen,
bis unterklassig.
Da hat halt der Sohn mit Possessor halt ihn schon übertroffen, da was das angeht, definitiv. Ja.
Wie alt ist denn David Cronenberg? Der muss ja schon uralt sein.
In seinen 70ern bestimmt.
Ich guck mal. Mindestens, ja.
Na, ja, ich glaube älter sogar.
Ja. Der geht doch bestimmt auf die 80 schon zu. Ja,
79.
79, ja. Ja. Ich wollte sagen, letztens nochmal Jason X gesehen.
Also vielleicht bist du, vielleicht gibt's nur so ganz, ganz wenige Genies, die da wie so bis ins hohe Alter immer noch so absolute Top-Leistungen abliefern. Und vielleicht ist David Cronenberg, vielleicht ist der irgendwie so auserzählt und jetzt hat er den Staffelstab weitergegeben an seinen Sohn.
Ich meine, er hat letztens nochmal Jason X gesehen, ne? Da wird ja David Cronenberg am Anfang von Jason mit der Eisenstange erworfen. Vielleicht ist das eher jetzt so ein Ding. Vielleicht sollte er mal ein paar Cameos machen. Vielleicht sein Storytelling einfach.
Das ist aber, weil der Regisseur von Jason X nämlich bei ihm am Set die Special Effects gemacht hat, ja, und dann hat er ihm wahrscheinlich einen Gefallen getan.
Ja, Gefallen mach's mal. Ja.
Aber ja.
Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ne? Verdient der Regisseur, der hat schon richtig viele, sag ich mal, entweder Kultfilme gemacht hat oder Klassiker oder Filme, die halt. Zum Beispiel. Aber ich rede jetzt auch von anderen Leuten. Ab wann ist der Moment gekommen, ab dem solche Leute einfach nur mal einen Film machen dürfen? Weißt du? Also.
Ja, ohne diese riesen.
Genau, du siehst, oh, der neue David Cronenberg, und du hast natürlich schon direkt eine Erwartungshaltung, so.
Ja, klar.
Du liest, oh, der neue Scorsese, du hast direkt eine Erwartungshaltung. Du siehst, ja, jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, Tarantino ja sowieso, also der hat's ja zur Marke gemacht. Aber halt, weißt du, diese ganzen Altmeister, die Leute, die schon so lange im Geschäft sind, dass sie halt diverse, sag ich mal, große Filme hervorgebracht haben, da schwenkt doch eigentlich auch schon automatisch fast immer so eine kleine Enttäuschung mit, wenn ein neuer Film kommt, der nicht wirklich an die Glanzzeiten heranreicht, oder?
Ja, ey, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Wolf of Wall Street, der alle total umgeblasen hat. Hätte ich jetzt irgendwie von ihm auch nicht mehr erwartet,
dass
so ein Ding um die Ecke kommt. Also man kann sich ja auch in fortgeschrittenem Alter irgendwie mal vielleicht so neuen Themen zuwenden und irgendwie eine ganz neue Energie entdecken und dann haut's hin. Ey, ich find's auch okay. Ich find zum Beispiel, also Crimes of the Future, das ist jetzt irgendwie kein... Ich protestiere jetzt nicht gegen diesen Film, weil ich den persönlich so schlecht finde. Ich fühle mich von dem nicht angegriffen, das ist alles fein. Aber natürlich bin ich enttäuscht, weil er nun mal von einem Großmeister des Genres kommt. Also so funktioniert es ja nun mal. Du kannst, also wenn du David Cronenberg bist so und du bringst einen neuen Film, natürlich wächst du dann, ob du willst oder nicht, eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja.
Das ist doch klar. Also
ich sag nur, dass der Grad zwischen ich erwarte irgendwie was Herausragendes, Neues, Neugedachtes, Sensationelles und eben vielleicht der Anspruch des Regisseurs, oh, ich hab mal wieder Bock, einen Film zu machen, dass da halt immer so ein bisschen, weißt du, das kippt immer schnell zu der einen, also ins Negative so. Und ich weiß gar nicht, ob das immer bei allen so anwendbar ist.
Deshalb sagt Tarantino, er macht nur 10. Dafür 10 geile.
Finde ich super smart, ja.
Er hat ja sogar im Interview gesagt, warum macht er nur 10, sagt er, weil er will eben nicht der Typ Regisseur sein, wo alle irgendwann sagen, ja, erinnerst du dich noch an die ersten 10 Filme,
die waren super, geil, ja.
Und
ja,
dann wurde es scheiße, dann auch, sondern auch, ja, das, genau das will er nicht. Und ich finde, dazu gehört schon eine gewisse, ob er es dann wirklich so macht, werden wir noch, wird man dann beurteilen am Ende seines Lebens, aber die Idee zu sagen, ich weiß selber, ich bin jetzt in meiner Prime und jetzt kann ich das nicht mehr abliefern, diese Selbsterkenntnis musst du erst machen als gefeierter Regisseur, glaube ich, weil das wahrscheinlich gar nicht so leicht ist zu sagen.
Auch vielleicht diese Zurückhaltung, ne, genau, zu sagen, ey, ich habe so viele
Ideen, ich hab immer noch drauf,
genau,
ich habe die Vision noch.
Genau, ich habe so viele Ridley Ideen Scott in der Schublade.
Ja. Naja, und so bist du auch quasi irgendwie der Macher deines eigenen Mythos, ne? Weil, ja, also ist ja völlig klar, dass wenn er sagen sollte, okay, das war's wirklich, ich mach nur 10 und mehr nicht, natürlich wird ihn die ganze Filmwelt anbetteln, auch komm, mach doch noch einen, nach ein paar Jahren hast du nicht noch vielleicht einen in petto. Und wenn er dann sagen sollte, nee Leute, ich habe gesagt 10 und das war's und ab jetzt gibt's keine neuen Tarantino-Filme mehr. Also dann bist du ja jetzt schon, also spätestens damit ist er seine eigene Legende. Also ich finde das ziemlich smart.
Zum Beispiel auch bei nicht ausgeschlossen.
Ne? Nee, Serien hat er nicht ausgeschlossen. Aber ich finde zum Beispiel, nehmen wir mal Zurück in die Zukunft, wo es ja auch nie ein Reboot oder ein Remake gibt, weil die sich dagegen gewehrt haben. Ne? Die haben ja wirklich gesagt,
solange sie noch leben, ne?
Solange, ja gut, ja, weiß man nicht, was passiert, aber stand, ich kann nur das bewerten, was
und
jetzt gerade
ist. Und zieht jetzt gerade ein Auftragskiller durch die Welt.
Aber das finde ich halt auch bewundernswert, dass die gesagt haben, nee, das lassen wir so, wie es ist, lassen wir das stehen. Auch wenn ich selber sage, oh geil, irgendwie ein neuer Zurück in die Zukunft, aber es würde 100% nicht geil werden. Und dann den Mut zu haben, das einfach, das Geld nicht mitzunehmen, was du 100% mitnehmen könntest, sondern zu sagen, nee, wir lassen das einfach so stehen. Und das finde ich, ist in der heutigen Zeit muss man das schon auch ein bisschen höher bewerten, weil da nicht den easy Cash Grab zu machen, finde ich.
Obwohl er quasi wirklich da liegt. Du musst ihn nur nehmen.
Ja, bei Indiana Jones 5 und Ghostbusters 7 ist der liegt da.
Ja, ja, die Frage ist halt, wann gewöhnt man sich an einen Zustand, dass jemand eigentlich nur froh ist, darüber zu arbeiten? Also, wann hast du, sag ich mal, als auch Zuschauer, ja, oder als Fan, die innere Gelassenheit, wie zum Beispiel bei einem Nicolas Cage? Beim Nicolas Cage weißt du, okay, der macht halt. Und von 10 Filmen, die er im Jahr macht,
sind mal 2 dabei.
Vielleicht so, wenn's gut läuft, oder vielleicht auch 4. Die kann man sich angucken, die sind spaßig und so. Und beim Rest weißt du halt, ja, okay, das macht er jetzt halt.
Ich finde, Schauspieler, Regisseur ist da irgendwie nochmal was anderes.
Ja gut, aber es gibt auch viel
Regisseur, ne? David Cronenberg, wie oft macht der einen Film? Alle 10 Jahre oder was weiß ich? Oder alle 5 Jahre? Ist was anderes, als wenn du 6 Gigs als Schauspieler pro Jahr hast. Ja. Da ist dann halt auch mal 1, 2 dabei, die nichts für dich sind. Da findest du trotzdem genug für dich, was du rausziehen kannst. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, ein Cronenberg-Fan bist, wartest 5 Jahre auf einen Film, dann ist der kacke. Und dann wartest du wieder 5 Jahre. Das heißt, du hast in 10 Jahren keinen guten Cronenberg-Film gesehen. Das ist natürlich schon irgendwie was.
Im Regievergleich geht das vielleicht, hatten wir gerade beim Nerd-Quiz, Takeshi Miike. Der dreht halt 10 Filme im Jahr. Einer ist sein Herzensprojekt, der Rest ist nur Cash-Grab, um den einen zu finanzieren, den er geil findet, und der wird dann auch gut. So, ne, das gibt's halt auch, es gibt so viel Dreher, die aber auch dann eben nur auf Auftrag, so, ey, kannst du mal hier kurz produzieren, kannst du
das
mal kurz.
Ist auch, glaube ich, ist
eher ist halt natürlich sehr special, aber es gibt auch natürlich so Auftragsdreher natürlich, ne?
Ja, oder aber auch ein Quentin Dupieux. Der sagt halt, okay, meine Filme sind halt auch nicht lang. Aber recht, der hat schon
nicht gut, oder was?
Nö, oh, doch, die sind gut.
Finde ich auch gut, ja.
Ich weiß gar nicht, wer das ist.
Mr. Oil.
Rubber,
zum Beispiel.
Wrong
Cops.
Das war
Keep an Eye Out. O Post.
Mandy. Wrong Cops, so eine Komödie. Nee.
Ja, das sind alles so Satire,
so schräge,
skurrile Komödien. Sehr skurril, sehr abgedreht.
Ich glaube, ich kenne die gar nicht.
Ja, diesen Mandibül, wo die zwei Typen eine Riesenfliege finden.
Ja, die Fliege.
Eine Fliege kommt selten allein, heißt der deutsche
Titel.
Ja, ja, heißt der auf Deutsch, ja.
Nee, kenne ich nicht.
Und ich meine,
nee? Eine Fliege kommt selten allein.
Den musst du allein ist jetzt gerade, also Mandibül oder
Mandibül. Ja, genau, Deerskin hat auch.
Ist jetzt gerade erst in Deutschland erschienen. Aber er hat ja noch diesen anderen Film mit diesem Zeitreiseloch. Und wir haben in Sitges schon seinen neuen Film gesehen dieses Jahr, Smoking Causes Coughing. Und die sind noch nicht hierzulande erschienen. Also der hat eigentlich 3 Filme in der Pipeline, die jetzt rauskommen. Ja, es ist wirklich geil. Ist aber gut. Das meine ich halt, ne? Der macht halt und macht halt und macht halt so. Und da ist noch nicht so der Anspruch da, dass jeder Film gleich irgendwie wieder Rubber sein muss oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine?
Der ja auch schon gespalten hat.
Der genau, ja auch schon. Selbst Rubber, ist Rubber, Rubber ist ja selbst nur so ein Phänomen, weil es so skurril ist, die Idee schon allein.
Ja gut, aber
ich glaube, viele kennen von Rubber nur das Plakat.
Ja, aber wenn, also ich weiß, und wenn überhaupt nur Rubber gesehen haben und danach irgendwie gesagt haben, nee, das ist mir zu abgefahren oder das ist mir zu schräg oder sonst irgendwas. Ich meine, da kam ja noch viel Schrägeres.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Ja? Also allein Wrong Cops oder... Ja, auch Opost, also Opost, ich find, ja. Das sind halt schon Filme.
Oder Wrong, den fand ich auch ziemlich
cool. Ja, Wrong, ja.
Ja, Wrong fand ich auch so.
Gut.
Ja, okay, so. Wow. Alter Schwede, ey.
Dann, legen wir direkt los, oder was? Ja, komm, versuchen wir es mal abzuhaken. Schieben wir den wasserblauen Elefanten, schieben wir ihn aus dem Raum. Und hier sind die Kinostarts. Ich weiß nicht, wir haben keinen Supercut, weil heute läuft halt Avatar und...
Nein, es, erst musst du durchgespielt.
Also, der Fairness halber, ja, das, so viel kann ich schnell mal sagen. Es gibt heute noch zwei Filme, die vielleicht ein bisschen, einen minimalen Grad an Aufmerksamkeit generieren können. Der eine heißt Frieden, Liebe und Death Metal. Warum auch immer. Der heißt im Original ein Jahr, ein Tag oder eine Nacht. Das ist eine Rekonstruktion.
Stabokatables bestimmt dabei.
Stabokatables.
Das ist eine Rekonstruktion des Terroranschlags von 2015 in Paris. Dieses Bataclan.
Ach nein, ach schade. Wir machen die Witze drüber und.
Oh, toll.
Ja, geil.
Ich wollte gerade sagen,
haltet euch zurück.
Ja, aber warum labert ihr auch ständig rein? Ja, gewöhnt euch ab, dass das
aussieht. Du lässt hier so viel Zeit, jetzt komm doch mal auf den Punkt, Mann.
Ja, hier werden halt die Anschläge verarbeitet, aber anhand eines Paares, die halt dabei waren und die auf unterschiedliche Art und Weise mit ihrem Trauma umgehen. Ja, also während er irgendwie wirklich in tiefe Angstzustände verfällt, versucht sie halt eben irgendwie schützend zur Seite zu stehen und halt ihren eigenen Weg zu gehen. Und das Ganze wird eher so ein bisschen fragmentarisch zusammengesetzt aus Zeiten davor, während des Anschlags und eben danach. So, ich weiß nicht, wie er ist, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe hier und da schon Gutes gehört, hier und da aber auch irgendwie vielleicht der falsche Ansatz. Es wird aber auch nicht der einzige Film sein, der jetzt sich mit dem Thema beschäftigt, sondern da kommt demnächst noch ein weiterer. Ich fand ihn nur halt interessant, weil er mit dieser Noémie Merlon in der Hauptrolle ist, die auch schon bei Porträt einer jungen Frau in Flammen zum Beispiel oder Wo in Paris die Sonne aufgeht mitgespielt hat. Und ich sehe die eigentlich immer ganz gerne. Und in Tar habe ich sie jetzt zuletzt gesehen, da hat sie mir auch gut gefallen. Deswegen wäre das ein Film, auf den ich mal so ein bisschen Augenmerk lege, wenn ich halt mal die Zeit habe, würde ich mal.
Ich hatte halt so ein bisschen so The Fallout-Vibes auch, wobei The Fallout ja in diesem Schulamoklauf halt gerade, genau. Der ja einfach fiktiv ist. Ich weiß nicht, warum der unbedingt diesen echten Fall nehmen muss. Er könnte ja auch ein fiktives, schreckliches Ereignis nehmen. Weiß ich nicht, ob das sein muss irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, um den Film gesehen zu haben, aber ja.
Ja, ich mag sowas nicht. Also gesagt, ich habe diese ganzen, gibt's ja auch noch andere Film Paris, irgendwas, wie heißt der?
Ach, du meinst den von Clint Eastwood mit dem, wo sie im Zug sind?
Nee, auch ein Netflix-Film zum Bataclan-Event ist das, glaube ich. Event. Bataclan,
Event.
Ja, ich weiß nicht, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Filme, die so auf wahren irgendwie Taten. Wir haben auch mal einen bei Andy geguckt, in Thailand oder wo dieses Hotel.
Nee, ah, Hotel Mumbai.
Ja, Hotel Mumbai und so. Ich kann mir das kaum. Ich weiß, früher ginge das, heute kann ich mir das nicht mehr angucken. Das geht mir so krass. Es bedient halt auch wirkliche Ängste, die ich habe. Ich finde das so furchtbar, gerade wenn es auf echten Sachen basiert. Das triggert mich komplett. Ich weiß nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr gucken und ich würde mir sowas gar nicht mehr angucken. So. Finde ich ganz. Das geht mir richtig nah, solche Sachen.
Mhm. Ja. Also ich kann mich erinnern, als das passiert ist, tatsächlich, ja. Da saß ich irgendwie bei Freunden und da war ja noch das Fußballspiel an demselben Tag. Das war doch die Nacht, wo Deutschland hat, glaube ich, gegen irgendwen gespielt oder so. Auf jeden Fall saßen wir da irgendwie alle vorm Fernseher und dann kamen so die Nachrichten, dass es offenbar einen Anschlag gegeben hat. Das Spiel wurde unterbrochen. Du hast die ganzen Spieler gesehen, die verwirrt waren. Keiner wusste, was los ist. Dann gab es die Meldung über den Anschlag an diesem Musikclub.
Stimmt, da hat man auch sogar die Schüsse oder irgendwelche
genau,
Knalls.
Genau, ja, und auf das Spiel wurde Spiel unterbrochen. Keiner wusste, was los ist. Das Stadion wurde abgesperrt. Keiner durfte raus und so. Auf jeden Fall, wir haben da zusammengesessen und irgendwie, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und es war wirklich ein grauenvoller Abend. So, ich glaube, mir sind noch echt die Tränen gekommen, weil ich fand das, also ehrlich wie dir, mittlerweile, die Gewalt in der echten Welt, so, ich kann das nicht mehr so gut abhaben. Sowas wie, weil wir neulich davon gesprochen haben, Terrifier 2, wirklich, zeig mir Splatter und Metzelorgien. Ja, so, genau, das ist wurscht. Ich weiß ganz genau, was dieser Film bedienen soll. Aber so eine minutiöse Rekonstruierung von tatsächlichen Terroranschlägen, wo am Ende wie 43 tote Jugendliche auf dem Boden lagen.
Genau, auch so Amokler, oder genau, jetzt weiß ich, was das war.
Ich kann mir das nicht mehr gut geben.
Der Oslo. Anschlag auf der Insel.
Oslo.
Ach so, ja.
Ja.
Weil das ist einfach, ich hab das halt noch, die Nachrichten im Kopf, und denk mir einfach, während ich die Nachrichten lese, diese Angst, die die Menschen dort, was die dort gesehen haben müssen.
Ja.
Und ich mir einfach denke, da werden Kinder abgeschlachtet und die Eltern und so weiter, und das löst in mir so viel Unwohlsein aus, dass ich mich frage, warum sollte ich mir das nochmal dann angucken? Ich weiß ja, dass diese Tat passiert ist, ich kenne die Nachrichten dazu, warum soll ich jetzt sagen, ey, Netflix-Abend, heute Abend gucken wir uns mal an, wie 40 Kinder abgeschossen werden auf einer Insel, basiert auf einer wahren Begebenheit, wo die Eltern immer noch trauern. Weißt du, wo diese Leben sind für alle Zeiten zerstört, und ich meine, wir sind auch Eltern mittlerweile, diese Vorstellung, dass dem eigenen Kind was passiert, wir haben ja schon häufiger drüber geredet, dass ich das gar nicht mehr so richtig gut ab kann. Ich hatte tatsächlich auch bei Avatar wieder ein Kloß im Hals, ohne zu viel zu verraten, aber sobald Kinder und Family da irgendwie drin sind, das geht mir mittlerweile so krass nah, ich kann das nicht mehr so leicht trennen, wie das
deswegen sage ich halt gerade, ne, also ist The Fallout mit Jenna Ortega, sind wir wieder, ist ein Film halt, da ist ein Schulamoklauf, sie überlebt das, und dann geht's darum, wie sie das verarbeitet. Den fand ich aber super, weil sie spielt das super, und da geht's eben nicht um diesen Anschlag, sondern es geht um das Trauma und wie man als Jugendlicher damit umgeht. Und den Anschlag gab's halt nicht wirklich, also klar, natürlich gibt es Schulamokläufe und es ist sehr traurig, aber der basiert nicht direkt auf einen. Das ist einfach, das passiert ein Schulamoklauf. Das war auch natürlich hart, aber er walzt es auch nicht aus. Und das war dann, fand ich dann gut, wie er damit dann im Nachgang umgeht. Es ging eher um den Umgang damit. Aber deswegen meine ich ja hier, warum muss denn dieser Film unbedingt auf dieser, es hätte ja auch ein random.
Ja, aber er soll ja vor allem die Zeit danach Gewalt behandeln. Also dieses,
aber das meine ich ja, okay.
Das Massaker sieht man wohl immer nur in ganz kurzen Sekundenbruchteilen, die wohl ausreichen, um die Ausmaße zu vermitteln und halt auch wirklich die Grausamkeit oder den Terror. Ja, aber das wäre nicht so ausgewalzt. Also es wird nicht groß im Film dargestellt. Aber es geht dann
auch wirklich ein Stück weit darum, wie die Stadt damit umgegangen auch.
Genau, wie die Stadt.
We need to talk about Kevin. Da geht es ja auch um sozusagen die Folgen eines Amoks.
Genau, und da, wie gesagt, geht es ja auch darum, wie diese beiden Menschen, die halt am Abend dabei waren, jeweils miteinander, jeweils mit dieser Situation oder mit dem Vorfall umgehen und verarbeiten und wie sie gemeinsam halt.
Wie gesagt, klar, das verstehe ich, aber das meine ich ja, das kannst du theoretisch, die Geschichte kannst du wahrscheinlich auch mit einem fiktiven Ereignis erzählen, wahrscheinlich.
Vermutlich.
Ja, also ich finde, das ist immer so ein schwieriges Argument, weil ja klar, aber also dann kommen wir halt ganz schnell in so einen Bereich der Abstraktion. Also dann kannst du ja quasi bei jedem historischen Drama, kannst du dich immer fragen, muss man das wirklich?
Ja, natürlich, klar.
Also, aber ich weiß schon, was du meinst. Aber also das ist so ein Film, der ist bestimmt super. So, also ganz im Ernst, aber ich merke einfach.
Ist nicht dein Ding.
Prinzipiell ist es schon mein Ding, aber jetzt gerade, ich weiß auch nicht, irgendwie, es klingt so bescheuert, aber wir sind so in der Weihnachtszeit und ich merke, ich habe ein tiefes Verlangen nach Harmonie gerade. So, ich habe das Jahr war beschissen, das Jahr davor war beschissen. So seit 3 Jahren ist das irgendwie alles beschissen. Wir taumeln von Klimakrise zu einer globalen Pandemie, Krieg in Europa so, und ich merke, ich bin voll. So, da geht jetzt gerade nichts mehr rein.
Geht mir
und
deswegen, ganz genauso. Ich brauche jetzt auch deswegen, noch Filme, die mich richtig krass runterziehen.
Ja.
Also vor allen Dingen, und bei mir, mich ziehen halt, also jeder hat natürlich andere Sachen, die einen runterziehen, ja. Aber mich ziehen halt vor allen Dingen auch dann so Sachen, die so in der Realität verankert sind. Sobald es unrealistisch ist, ist es mir egal, so Terrifier oder was weiß ich, da kann ich auch die schlimmsten Sachen sehen. Aber es war bei mir schon immer so, wenn einer einen Papercut in einem Film hat, Alter, da kann ich nicht hingucken. So, ja, aber wenn der das Gebiss aufgerissen kriegt von der Kettensäge,
okay.
Zeig mir mehr. So, ja. Aber ja, sobald es irgendwie realistische Verbindung hat, finde ich es immer schwierig.
Ja. Aber dann für euch Familienväter gäbe es vielleicht noch einen anderen Film.
Wie du das hier so dezent von dir wegschiebst.
Nö, ich schieb's nicht auf mich hin, weil ich bin als Familienvater auf diesen Film aufmerksam geworden und ich habe wirklich riesengroßes Interesse an diesem Film. Er heißt After Sun. Auch ein kleiner Film, kommt über Mubi zu uns ins Kino und handelt, ja, von einem Vater und seiner Tochter, die im Urlaub sind.
Ach, dafür habe ich den Trailer gesehen vor, stimmt, das habe ich auch noch gesehen, Bones and All.
Ja.
Davor lief der Trailer, sah sehr interessant aus.
Und er hat,
ich habe keine Ahnung ganz genau, worum es geht.
Also wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Ich weiß, es geht halt darum, dass die beiden im Urlaub sind und die werden ja halt im Urlaub gezeigt anhand von Handyaufnahmen und irgendwie auch normalen Kamerabildern und so. Er ist wohl nicht der ganz stabilste Vater, also auch eher so ein bisschen, weiß nicht, leichtlebig und vernachlässigend, aber gleichzeitig auf der anderen Seite wohl auch wirklich ziemlich herzlich und fürsorglich. Und es gibt wohl noch eine Rahmenhandlung, die die Tochter in einem höheren Alter zeigt, die auch noch mal im Urlaub ist, so, und das wohl spiegelt wohl zurück auf das, was sie halt in ihrem Urlaub mit ihrem Vater erlebt hat.
Vor allem so viele Vater-Tochter-Dramen gibt's doch gar nicht. Also so Vater-Sohn-Geschichten gibt's 1 Milliarde, habe ich das Gefühl. Vater-Tochter weiß
Eighth
ich gar
grade.
Nicht, oder? Eighth Grade, ja. Aber dann musst du schon nachdenken.
Ja. Oder hier die Zahnfee.
Ja, aber wie gesagt, ich habe so viel Positives von diesem Film gehört. Leute, alle möglichen Leute, die ihn gesehen haben, von denen ich weiß, sind auch voll des Lobes. Er hat irgendwie bei den britischen Film Awards hat er sich alle Kategorien abgegrast, irgendwie 7 Preise gewonnen. Die Dame wurde sowohl für die beste Regie als auch für das beste Debüt ausgezeichnet, die den Film inszeniert hat. Und ich bin gespannt, ich will den sehen. Ich will den unbedingt
aber
sehen.
Aber also sagen die, ist das so ein Downer-Film oder ist das so?
Ich glaube es. Nee. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein schöner Film eigentlich.
Ja, das glaube ich auch. Also im Trailer, ich hatte auch den Eindruck,
er hat eine sehr melancholische Stimmung im Trailer.
Ja, genau. Also wir hören jetzt keinen Ton dazu, aber also genau, es hat eine glaube ich, melancholische Grundstimmung. Und also im Trailer wirkt es so, als würden sich beide so ein bisschen einander annähern und sich aber auch selbst finden, so. Also vielleicht irgendwie wusste der Vater bis vor kurzem gar nicht, dass er eine Tochter hat oder das Verhältnis ist so ein bisschen schwierig und die werden so im Urlaub, werden sie quasi dazu gezwungen, so den jeweils anderen besser kennenzulernen. Bonding. Also ich glaube, darum geht's so ein bisschen. Und also es wirkte sehr gefühlig und als ich den im Kino gesehen habe, eben vor Bones and All, dachte ich, ey geil, muss auf die Liste, möchte ich mir angucken.
Wie fandst du Bones and All?
Die ersten 2 Drittel sehr gut. Und dann meandert er aber im letzten Drittel
bisschen zu lang, ne?
Ganz schön vor sich hin.
Ich mochte ihn trotzdem, aber.
Und ey, selbst, also wenn Trent Reznor und Atticus Ross einen Soundtrack machen, der so die ganze Zeit vor sich hin düdelt, also so wirklich kannst du auch in seiner Chill-Out-Lounge irgendwie auflegen und so ein bisschen so feines Gitarrengeklimper.
Atticus, ist das der aus Get Him to the Greek? Oder nee, Atticus, dieser komische Klavierspieler?
Ein Atticus Finch, der Musiker. Der Musiker, der zusammen mit Trent Reznor die ganze Zeit die Soundtracks
macht. Der ist doch so ein bisschen extrovertiert.
Social Network hat er unter anderem.
Chris, wie heißt der
Film? Ja, und Watchmen, und die machen ja nur Soundtracks gerade.
Ah, nee.
Ist ja wurscht.
Ich fand aber den letzten Song von denen geil. Der Abspann-Song.
Der einzige Song von denen.
Ja, aber den fand ich gut.
Wie heißt der Atticus?
Finch. Der macht mit Trent Reznor die ganze Zeit Soundtracks.
Nicht Finch asozial.
Trent Reznor ist 9 Inch Nails?
Ja.
Kenn ich wegen Doom-Soundtrack und Quake-Soundtrack.
Ja, der macht eine richtig falsche Referenz zu nehmen.
So, okay. Jetzt kommen wir aber von der Kleinfamilie zur Großfamilie und damit zu Avatar The Way of Water. Es mag jetzt vielleicht für euch zu viel sein, was wir hier erzählen. Der Film läuft seit gestern Abend, es waren noch schon einige Leute drin und ich möchte aber trotzdem vorwegschieben, der Film hat keine große Handlung. Es gibt hier keine großen Wendungen, Twists oder sonst irgendwas, die wir euch vorwegnehmen könnten. Stimmt ihr mir dazu?
Oh, das ist immer die Frage.
Genau, Spoiler definiert ihr ja anders für sich. Für manche ist schon zu viel, wenn du sagst, die sind wieder alle blau. Also das ist natürlich, aber ja, generell würde ich dir aus meiner Perspektive zustimmen. Der Film hat eine sehr kleine Rahmenhandlung und da passiert auch eigentlich nicht.
Also es ist eine sehr persönliche Geschichte.
Es ist eine... Also ironischerweise eigentlich eine ziemlich kleine und überschaubare Geschichte, die im Prinzip auch jeder andere Film mit weitaus weniger Bordmitteln hätte erzählen können, aber es findet nun mal in diesem Kontext statt.
Ich würde sagen, die Geschichte ist vielleicht nicht der Star des Films.
Nee. Und deswegen einmal kurz erklärt, dieser Film, Teil 2, spielt jetzt, nachdem wir ein bisschen was erklärt bekommen haben zu Beginn, etwas mehr als 10 Jahre, ich würde so 15 eigentlich schätzen, zumindest deutet der älteste Sohn darauf hin, dass er so 15, 16 ist, spielt er halt nach den Ereignissen von Teil 1. Die Menschheit hat bis auf einen kleinen Rest Pandora verlassen und Jake, der Ex-Soldat, der jetzt inzwischen Navi ist und auch Stammesführer der Wald-Navi, hat mit seiner Frau Netiri zusammen jetzt 4 Kinder. Nicht alle sind von ihm. Wir wissen nicht genau, woher Kiri kommt. Das ist die Tochter von Sigourney Weaver, die plötzlich da ist. Und die haben sie aber mit adoptiert. Und dann gibt's noch einen Jungen namens Spider. Da weiß man auch nicht so genau zu Beginn des Films, wieso der überhaupt da ist.
Der menschliche Junge.
Es wird aber erklärt, dass er halt als Baby noch auf Pandora war und eben da nicht in den Kryoschlaf versetzt werden konnte, um halt zurück zur Erde zu reisen. Also bleibt er bei Jake
Und so ein bisschen Mowgli-Charakter.
Genau.
So ein bisschen, er ist dort groß geworden und wird eigentlich auch von denen akzeptiert. Und es gibt ständig so Szenen, wo die Kinder mit denen immer so ein bisschen veräppeln, dass er keine blaue Haut hat und kein, ja, einfach ein Mensch ist und nicht all die Sachen kann, die die Navi können. Aber er fühlt sich halt auch als Teil von... Er
fühlt sich zugehörig,
genau. Als, ja, als
Spider, der aus dem Dschungel kam.
Pandora, genau.
Ja. Der Film Wölfen großgezogen.
Ja, und der Film beginnt eigentlich so richtig mit der Rückkehr der Menschen, die jetzt mit noch mehr Manpower, noch mehr Technik und noch mehr verheerenden Mitteln auf Pandora wieder landen und halt erstmal richtig viel Wald niederbrennen und aber vor allem sich in den Kopf gesetzt haben, Jake zur Strecke zu bringen, weil der halt diverse Guerilla-Maßnahmen unternimmt, um halt den Raubbau an Pandora der Menschen ein wenig zu unterbinden. Und damit Jake irgendwie endgültig zur Strecke gebracht wird, hat man den Geist von, was war er, Sergeant Colonel Crowitch?
Colonel, ja.
Major, glaube ich. Colonel von Colonel Crowitch, dem großen Gegenspieler aus dem ersten Film, den hat man einmal, das erklärt man der Film zu Beginn, hat man abgespeichert und jetzt halt in einen Navi-Körper runtergeladen, zusammen mit seinen getreuesten Soldaten. Und die sollen jetzt so als bisschen Black Ops Navi-Einheit Jake zur Strecke bringen. Weshalb Jake sich dann entschließt, mit seiner Familie den Wald zu verlassen und zu einem Meeresstamm zu ziehen. In der Hoffnung, dass sie dort sicher sind, beziehungsweise versteckt vor den Menschen. So viel kann man sagen,
oder? Sind sie gar nicht sicher.
Meinst du? Eine dezente Andeutung.
Turned around.
Ja. Ja. Der Film ist mit 192 Minuten sehr lang, aber man kann es tatsächlich relativ einfach aufteilen. Also es geht am Anfang ungefähr eine Stunde lang um die ganzen Geschicke, warum sie halt aus dem Wald fliehen und was da so passiert. Dann gibt's eine Stunde, wie sie halt bei dem Meeresvolk irgendwie sich akklimatisieren. Und dann kommen die Menschen und dann geht's wieder steil.
Und dann kommt ein relativ klassisches Finale.
Ja, ein relativ klassisches Finale, was auch, glaube ich, von einigen, also von doch einigen Leuten immer als einer der häufigsten Kritikpunkte angebracht wird, dass man dieses Finale, was da passiert, dass man das so vorhersehen kann. Also, dass es halt wirklich in fast allen Einzelheiten wieder vorhersehbar war.
Also, ich finde, das ist eine Kritik, die kannst du eigentlich nicht nur aufs Finale, sondern auf fast jeden Charakter und die Charakterentwicklung anwenden. Also, das ist jetzt alle, also da wird in Avatar, jetzt mal abgesehen von der Optik und allem, wie das aussieht und so, da kommen wir ja auch noch drauf. Aber so, was die Geschichte und die Charaktere angeht, wird da wirklich nichts neu erfunden. Das ist, hast du alles schon mal gesehen, die, auch die Jugendlichen, die Probleme, die die haben, wenn sie dann auf neue treffen, das Gegenseitige sich so ein bisschen verarschen und dann die ersten Liebesblicke zwischen Zweien und Konkurrenzkampf und wir werden doch noch Freunde. All diese zwischenmenschlichen Geschichten, die da auch zwischen den Kids dann so passieren, das hast du alles schon
in Varianten. By the numbers,
die sind nur allzu menschlich,
das
sogar,
ist,
obwohl sie eigentlich ja Aliens
und
quasi
da,
sind.
Und das verstehe ich nicht so ganz.
Sie sagen ja auch Bro und
ja, genau, sie sagen sehr oft Bro. Yeah. Und der eine hat auf jeden Fall wie so eine neumodische Zuma-Frisur mit so Löckchen und die Seiten wegrasiert. Das sieht ein bisschen strange aus.
Ja, dieses Meeresvolk, ich habe mir gedacht, das sollen Samoaner oder Maori sein, so. Also zumindest, wenn sie dann
mit
später...
Mit den Gesichtstattoos.
Mit den Gesichtstattoos und wenn sie dann auch die Zunge...
Sogar die Bale sind tätowiert. So, sagen wir, wie es ist.
Ja, ein
Körperkunst ist da richtig steil auf Doktor Pandora, ja.
Was ihr gerade eben angeschnitten habt, ich fand's eigentlich... Und ich habe mich gefragt dann im Laufe des Films, so, warum Cameron das fallen lässt. Man hat ja... So noch innerhalb der ersten Stunde wird ja so ein bisschen mit auf den Weg gebracht, so die Parallelhandlung. Die Navi, die von Jake und seiner Familie, versuchen ja irgendwie ein bisschen menschlicher zu werden oder beziehungsweise Menschlichkeit da in diesem Dorf, in diesem Meeresdorf oder Küstendorf irgendwie anzubringen, während die Menschen, also vor allem repräsentiert durch Crobbage, ja eigentlich mehr Navi werden müssen.
Mhm.
Ja, also, und dieser Dualismus, dass das so gegeneinander wirkt oder beziehungsweise immer so parallel zueinander gestellt wird, der wird dann ja irgendwann komplett fallen gelassen, um eben die Teenies im Dorf irgendwie zu zeigen, wie sie sich gegenseitig irgendwie balzen oder halt reinlegen oder rivalisieren oder sonst irgendwas.
Also das wäre, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den ich hätte. Also ich finde den Film jetzt nicht unbedingt zu lang. Ich war zu keiner Sekunde wirklich gelangweilt. So, ich war bestens unterhalten und visuell, ne, müssen wir gleich auch noch besprechen. Aber tatsächlich, als der Film dann zu Ende war, habe ich mich ähnlich wie du gefragt, warum er vergleichsweise sehr viel Zeit im Mittelteil, also wirklich eine Stunde ungefähr, darauf verwendet, uns diese ganzen Verflechtungen zu zeigen. Also diese Teenie-Reibereien zwischen den halbwüchsigen Kindern und sowas. Und da werden Figuren eingeführt. Erste Liebe wird angedeutet, was in der letzten Stunde aber alles überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil wir da das relativ konventionelle Finale haben. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass der Film hat, dass es so ein typischer Brückenteil von einer Trilogie ist. Oder vielleicht sogar von 4, 5 Teilen. Also ja, nicht unwichtig, so, aber du merkst, halt aber du merkst am Ende, okay, aber wir
müssen. Da kommt noch was.
Da kommt noch was. Und wir müssen auf jeden Fall in 2 Jahren noch mal ins Kino.
Aber das fand ich zum Beispiel, da war ich relativ erstaunt, ohne jetzt zu viel zu verraten vom Ende, weil wir wissen ja, dass noch, weiß ich nicht, wie viele Filme kommen noch? 3?
Es sollen noch 3 kommen, wenn aber Cameron die, hat ja schon
wenn ein bisschen. Wenn die alle richtig erfolgreich sind, dann 5.
Okay, genau. Aber auf jeden Fall mindestens 3, was ja schon mal eine Ansage ist. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, ich hätte mir dann am Ende mehr Offenheit und mehr in Richtung, wir bauen schon mal für die Zukunft auf, weil für mich war das ein ziemlich abgeschlossener Film und der nächste Teil, klar, abgesehen davon, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie jetzt da sind, aber der nächste Teil könnte theoretisch wieder bei 0 anfangen. Also ja, so klar haben sie so ein paar Sachen haben sie logischerweise offen gelassen, aber also diese dadurch, wenn du weißt, das ist ja jetzt nicht ein Film, wo die erst machen, wir gucken mal, wie der läuft. Und dann machen wir, sondern die wissen, die haben ja, glaube ich, schon Back-to-Back 2 oder 3. Ja. Wenn ich das jetzt mal mit einem Herr der Ringe oder so vergleiche, da ist ganz klar, wir sind hier mittendrin, die Reise geht weiter. Und hier hatte ich so das Gefühl, das war eher noch mal, um uns dran zu erinnern, was eigentlich vor 13 Jahren war. Und jetzt mit den nächsten Teilen fängt eigentlich erst die Geschichte an, die James Cameron so richtig erzählen will. Das war so ein bisschen wie ein Recap, hat er sich
auch gefühlt. Ja, stimmt. Ja. Und ich glaube, es kommt auch ein Problem noch, also ich weiß nicht, ob es ein Problem ist oder ob man das wirklich als Problem bezeichnen kann, aber ich glaube, es also eine Sache wirkt halt auch noch sehr stark mit rein. James Cameron und seine Liebe zum Wasser. Weil es fühlt sich halt echt an, am Ende hatte ich Titanic-Vibes.
Na klar, das war ja, ja, das ist auch beabsichtigt.
Ja, ja, genau.
Die Abyss.
Ja. Ja, und man gerade diese zweite Stunde inmitten des Films, wo halt vor allem auch sehr viel Zeit damit aufgewendet wird, die Unterwasserwelt von Pandora zu zeigen, zu erläutern und irgendwie zu erklären. Das fühlt sich so an, als ja, Cameron, okay, ich war jetzt lange genug im Wald, so auch mit meinem letzten Film schon. Jetzt bin ich entweder da, wo ich mich wohlfühle und was ich eigentlich zeigen will. Und das ist das Wasser und alles, was mit Wasser zu tun hat. So, ich weiß nicht, ob das, ob ich das
ein Film heißt The Way of the Water.
Ja. Aber man merkt halt wirklich, fand ich. Also ich habe seine Liebe zum Wasser und irgendwas im Wasser darzustellen. Das kam mir halt so stark irgendwie rüber.
Der Mann hat eine Obsession mit Wasser. Ich meine, ja, er hat ja diese Dokus gedreht. Der hat Expeditionen finanziert, wo er da mit diesem Tiefsee-U-Boot, was er bauen lassen hat.
Der ist selber zu Titanic getaucht.
Der liebt halt das Meer. Und er liebt halt Natur, also er ist ja ein riesen Naturschützer, sag ich mal. Und ich meine, klar, auch der erste Avatar war ja schon, ne? Er hat ja ganz klar dieses Erhaltung von Leben, von Flora und Fauna thematisiert. Und jetzt thematisiert er das Ganze nochmal in seinem Lieblingselement, ne? Die schützenswerte Meere so, ne? Unsere Meere werden überfischt und so weiter. Das ist ja alles Thema in Avatar. Also das merkst du ja, das ist einfach ein Thema, das liegt ihm einfach sehr am Herzen. Und das kann er hier halt mit Multimillionenprojekt halt einfach richtig krass auswalzen, das allen zeigen. Aber ja, er verbringt halt auch sehr viel Zeit darauf, das zu zeigen. In der Mitte des Films, wie sagst du, eine Stunde lang, weil dieses Gekabbel mit den Geschwistern geht ja damit einher, diese Erkundung auch des Meeres, weil dann eben die Kinder eben von Sully dann da auch eher die eben kennenlernen müssen, wie funktioniert dieses Leben da unten, wie halte ich richtig Luft an, wie schwimme ich am besten und so weiter. Und da werden dann teilweise Bilder gezeigt, einfach auch minutenlang, ohne Kontext, einfach nur diese Schönheit der Meere, was natürlich schön aussieht, darüber reden wir gleich, aber ich dachte wirklich, zwischendurch habe ich gewartet, dass gleich irgendwie die Stimme von Neil deGrasse Tyson einsetzt und mir so erzählt, wie das Ökosystem da funktioniert. Das war wie so eine Doku, ja. Ich habe darauf gewartet, dass gleich so eine Stimme einsetzt und so, hier sehen wir den Wal. Und das war wirklich, also das ist schon sehr ausgewalzt. Und das ist zwar schön, aber gibt dem Film jetzt halt einfach inhaltlich natürlich nicht so viel.
Also ich finde allein die Diskussion, die zeigt so ein bisschen, was vielleicht nicht nur in meinen Augen den zweiten Teil ein bisschen schwächer als den ersten macht, weil wenn wir uns mal erinnern, wir kamen damals alle aus dem ersten, zumindest ging's mir so, und mir stand wirklich der Mund offen, so. Ich dachte, holy shit, das ist wirklich so, das ist next level, so der Kinotechnik. Story, okay, aber allein visuell wird da was aufgefahren, irgendwie dafür wurden mal Kinos gebaut. Und technisch ist der wahrscheinlich sogar wie noch aufwendiger, noch geiler, aber ich habe nicht mehr diesen holy shit, was habe ich da gerade mit ansehen dürfen, Effekt, weil sich vielleicht diese unendlich Schönheit des Meeres über 3 Stunden dann aber auch so, also A, so ein bisschen abnutzt, ja. Dann finde ich, was der erste auch cleverer gemacht hat, ist, also auch wenn der jetzt nicht unbedingt wie straffer war, aber er hat vielleicht irgendwie mehr Zeit darauf verwendet, so die Faszination, die Sully beim Betreten von Pandora gespürt hat, auch auf den Zuschauer zu übertragen. Also ich kann mich zum Beispiel, das war eine der Schlüsselszenen für mich im ersten Teil, als wir aus Sullys Sicht irgendwie sehen, wie er auf seine blauen Hände guckt so, und dann fängt er an zu rennen und man sieht, wie seine eigenen Füße und wird immer schneller und wirklich, ich habe gemerkt, wie mein eigenes Herz angefangen hat, schneller zu schlagen, weil sich diese Euphorie voll auf mich übertragen hat. Ich war echt in so einer anderen Welt, wie so ein Kind, so oh. Und das Gefühl habe ich, das, also ich glaube, das wollte Cameron im zweiten Teil auch nicht mehr reproduzieren, weil er im ersten da schon sehr, sehr viel geliefert hat und jetzt irgendwie so sind alle so bequem in dieser Welt angekommen. Er muss nicht mehr diese Arbeit leisten, uns immer wieder zu zeigen, wie krass mindblowing das alles ist. Und ergeht sich da mehr so ein bisschen in so betulicher Schönheit. Und deswegen glaube ich, also mir, ich finde den Film echt gut, sehr schön, wie auch, ich habe ja vorhin von meinem Harmoniebedürfnis gesprochen und das bedient der Film zu 100%. Das war ein schönes, warmes Guckerlebnis. Aber ich habe nicht mehr diesen Knall-Aha-Effekt wie noch beim ersten Teil. Und ich das kann mir vorstellen, halt, dass es manchen Leuten ähnlich geht.
Das ist aber halt auch so ein First-Watch-Problem. Ich habe Avatar 1 halt nochmal am Montag jetzt vor dem zweiten nochmal geguckt. Und also gerade A zu Hause, ja, es ist einfach nicht das Riesenerlebnis. Das gebe ich dir vollkommen recht. Das sind schon Filme, die fürs Kino gemacht sind. Weil die musst du mit dem dieser Leinwand, mit dem Sound-Equipment halt genießen. Zu Hause wirkt der erste mittlerweile auch so, ja. Ne, er sieht halt natürlich, ist 13 Jahre alt, er sieht nicht mehr so geil aus wie damals. Er flasht dich nicht mehr so. Und wenn du dann halt wirklich einfach nur auf den Film achtest, ich habe den mit Extended Cuts geguckt, der dann Blu-ray kam, der dann auch 180 Minuten, da war ich auch schon so, ja okay, das baut halt dann doch irgendwie ab, ne? Ja. Dieser Flash kommt halt nur einmal.
Aber der wird zu Hause, der zweite wird zu Hause auch nicht mehr so knapp.
Genau, nee. Genau, das
wollte ich gerade sagen. Das ist bei schon sehen.
Aber wir haben uns da auch drüber unterhalten nach dem Film. Mir ging's halt so, Avatar 2 ist der schönste Kinofilm, den ich je gesehen habe. Ja. Without a doubt. Das Ding ist einfach every frame a picture. Du kannst wirklich ständig pausieren und denkst dir einfach nur, Gott, wie geil sieht das aus. Dazu noch HFR, irgendwie 3D-Brille. Auch der 3D-Effekt ist überragend, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich, die Technik ist da. Ich bin null 3D-Fan an der Stelle, aber das war wirklich einfach Top-Notch-Technik. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, der funktioniert eigentlich nur in seiner Opulenz im Kino, um den wirklich so wahrnehmen zu können. Das Problem an dem Film ist, dass der über 3 Stunden lang fast jede Szene irgendwie so einen Wow-Effekt hat, sodass am Ende, Achtung, pun intended, alles so ein bisschen untergeht. weil ich habe das Beispiel, Dankeschön, das Beispiel Empire Strikes Back, jetzt könntest du auch noch 10 andere Filme nehmen, aber der Angriff von den AT-ATs am Anfang, das ist abgespeichert for life, ne? Weil das so einen Impact hat und so anders ist als alles andere, was dann noch in diesem Film passiert und so. Und in diesem Film könnte ich dir nach 2 Stunden, hätte ich dir jetzt schon nicht mehr irgendwie eine besondere Szene aus der ersten Stunde sagen können und nach 3 Stunden nicht mehr aus der zweiten Stunde, weil alles irgendwie so da krass ist. Das ist so ein Overflow. Du bist überladen an Eindrücken, sodass, wenn dann später der Showdown kommt, eigentlich du nur noch so das auf dich wirken lässt irgendwie. Und ja, ist alles krass und so. Aber manchmal hat mir so ein bisschen, ich weiß gar nicht, eine Ruhephase trifft's nicht, aber es ist alles so artifiziell und hübsch. Irgendwann war es mir fast schon nach 3 Stunden zu viel,
das
zu schön.
Das klingt halt so, wie man meckert drüber, der Film ist zu perfekt, aber so ging es mir auch. Es ist halt wirklich, es ist eine Überlastung an geilen Eindrücken. Es ist so, mach doch mal irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, aber hier zum Beispiel.
Jeder Shot muss für ihn halt absolut, er
überall
ist natürlich ein Perfektionist.
Ist was, überall ist was Geiles.
Du hast keine Ruhe fürs Auge.
Aber es fehlen manchmal so diese Momente, wenn ich dann auch an andere James Cameron Filme, denken wir an Aliens, denken wir an Terminator oder so, wo du hast so einzelne Momente, der T-1000 irgendwie seinen, das sind so nur ein kleiner Effekt, der aber eine große Wirkung hat, ne? Weil du denkst dir, alter Schwede, der kann seinen Arm zu einem Messer machen. Und in deinem Kopf wird so eine Fantasy ausgelöst. Und hier ist einfach über alles krass. So, das war so ein bisschen, dass ich am Ende war ich fast schon erschöpft von dem Film.
Ja. Ich weiß, was du meinst, nicht erschöpft, aber für mich hat sich's angefühlt, als wäre ich irgendwann so ein bisschen betäubt. So, als könntest du so den 4000sten richtig super geil gemachten Frame gar nicht mehr so richtig an dich ranlassen, weil die 3999 davor irgendwie
auch schon so eingenommen, ja.
Ja, genau. Und also, was er vielleicht hätte machen, ja, ich weiß nicht, ob er es hätte machen sollen, aber was vielleicht einen anderen Effekt gegeben hätte, wenn man sich eine gewisse Zeit lang wirklich mal aus Pandora zurückgezogen hätte und nur beim Militär geblieben.
Zum Beispiel.
Nur bei den Menschen. Also ich glaube, da hätten sich auch viele Leute beschwert, warum sind wir 20 Minuten nur in dieser Basis?
Ja, wahrscheinlich und, auch.
Weißt du, schickt mich zurück ins Wasser. Aber wenn du dann zurückgeschickt wirst, so, dann hast du vielleicht wieder diesen Flash-Effekt. So, ach ja, wow, wie geil ist das? So,
weißt du? Und das meine ich. Du hättest ja er hatte ja die Möglichkeit, indem er immer wieder zeigt, wie die Menschen versuchen, mehr Navi zu werden. Ja, und Edie Falco zum Beispiel als Generälin, die taucht ja irgendwann gar nicht mehr auf.
Ja, die ist einfach verschwunden. Weg, ja.
Die ist einfach verschwunden, was ein Schade ist, weil ich fand sie eigentlich ganz geil. Also ich habe mich gefreut, dass sie in dem Film ist. Und ich habe mich gefreut, dass sie dann halt auch noch so eine, sag ich mal, taffe Person.
Ja, die wird so geil eingeführt. Dann war die so
weg. Aber das, was ich 100% Wolf, was du gesagt hast, weil man hätte noch viel mehr andere Seiten von Pandora zeigen können. Ich habe ja irgendwann zu dir gesagt, oh, mich würde mal interessieren, ob es da so ein Mountainvolk gibt oder irgendwie so.
Garantiert gibt's das.
Ja, es wäre geil.
Im nächsten Teil.
Im nächsten, aber genau, ich meine, es ist so, wir sehen halt wirklich 3 Stunden lang Korallenriffe und irgendwann denkst du dir halt so, ja, es ist schön und alles ist bunt und schwebt und harmoniert miteinander, aber ne, zeig mir doch mal ein bisschen mehr Motivation von den Menschen. Zeig mir doch mal, wie haben die sich da ausgebreitet? Warum sind die überhaupt hier? Was wollen die überhaupt machen? So ein bisschen, gib dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Gravitas.
Aber, okay, dann eine Frage. Hast du das Gefühl, dass Cameron noch in der Lage ist, das zu steigern?
Wie meinst du jetzt optisch?
Inhaltlich, generell. Optisch, generell.
Also ich sag mal so, er kann jetzt im nächsten Teil nicht noch mal eine Wasserwelt in der Epigenes zeigen, weil dann bin ich raus. Also ich habe jetzt zur Wasserwelt habe ich
Wasser ist auserzählt.
Ich habe wirklich tätowierte Wale gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen, was es gibt. Ich habe die schönsten Muscheln und die tollsten Fische und so weiter. Aber in den nächsten 3 Teilen kann er jetzt nicht noch mehr. Was willst du da noch machen?
Mich kann er sich steigern, indem er halt einfach mehr erzählt von Pandora. Mehr Geschichten erzählt. Du hast so viele Details in diesem Film, du hast so viele kleine Anhaltspunkte, so viele Mini-Stories da drin, die aber alle überhaupt nicht erzählt werden, die einfach nur so angedeutet, so hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier. Du hast so viele Möglichkeiten, aber er bleibt halt, das hast du ja schon gesagt, eben weil es wie so ein Übergangsfilm wirkt, eben du hast den Core nur auf der Family so. Ja. Und wenn er wirklich jetzt 5 Filme irgendwie nur diese Familienfehde durcherzählen will, dann penne ich aber ein und dritten, kannst du mir glauben. Ja, er muss jetzt mal aufhören, wirklich, er muss den Fokus mal erweitern und das macht er natürlich eben auch gerade durch die Optik, er will ja dieses Pandora so krass zum Leben erwecken, dass wir glauben, diesen Mond gibt's wirklich da irgendwo oben. Und wenn er das so mir weiter transportieren will, dann muss er mir aber nicht nur das Ganze so geil zeigen in aller seiner Detailfreude, sondern er muss es mir wirklich auch erzählen. Er muss diese Welt noch mit Geschichten füllen um diese Family drumherum. Und das muss er für mich steigern.
Aber ich finde, er macht ja die Ansätze. Also wir werden
ja die Ansätze.
Genau. Und das ist das, was ich bei Wolf bin mit diesem Aufbaufilm oder Durchlauffilm so.
Brückenfilm.
Ich glaube, und das fand ich eigentlich tatsächlich gut. Also mir gefällt der zweite Teil deutlich besser als der erste. Ich bin selbst überrascht, weil ich den ersten sowieso schon immer irgendwie inhaltlich deutlich härter abgestraft habe, als dass die Technik mich begeistern konnte, so. Obwohl der mich technisch begeistert hat. Ich saß auch da und habe gedacht, wow, also Kinnlade runter und so, beim ersten so, ne. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, nee, Mann, der raubt mir zu viel bei sich selbst und die Geschichte an sich ist halt auch einfach, ja, Pocahontas in Blau. Und jetzt der zweite Teil, ich war überrascht, dass mich diese 192 Minuten echt so gut durch diesen, also dass ich über 192 Minuten so gut durch den Film getragen worden bin, weil er so, obwohl er so klein gemacht worden ist, obwohl er sich so konzentriert auf eben diese Familie. Es gibt Randgeschichten, mit Kiri wird mit Sicherheit irgendwas passieren. Oder beziehungsweise mit Kiri muss auf jeden Fall eine Menge erklärt werden. Ja. Spider, und das ist halt auch noch so eine Angst, die ich habe.
Der Menschenjunge.
Spider wird auf jeden Fall noch eine größere Rolle bekommen. Mhm. Und ich muss auch sagen, der Konflikt, der mit Spider irgendwie aufgebaut worden ist, dass er sich zwischen 2 Seiten entscheiden muss, beziehungsweise nicht so ganz sicher ist, ob er vielleicht von Anfang an auf der richtigen Seite gestanden hat, weil er ja auch feststellen muss, dass vielleicht bei den Navi auch schon mal, sag ich mal, ja, so richtig animalische Verhaltensweisen zutage treten, die einem vielleicht Angst machen können. Oder die vielleicht nicht dementsprechend, was man selbst ist. Und das fand ich alles spannend. Und trotzdem, ja, verzichtet ja Cameron irgendwann komplett auf das alles, auch auf diese Menschen werden Navi-Situation und geht dann halt auf diese Teenie-Geschichten ein. Und das fand ich schon irgendwie überraschend. Und ich war halt doch überrascht, dass das auch eben durch diese Reduzierung auf mich so gut wirkt. Also ich hätte mir das tatsächlich noch ein bisschen weiter angucken können. Und oder ich sag jetzt am Ende, ich will wissen, wie es weitergeht. Also, obwohl diese Figuren platt sind, obwohl diese Teenager-Tropes, die er da erzählt, in Millionen anderen Filmen sind, so hat es für mich tatsächlich ausgereicht, um emotional irgendwo involviert zu werden.
Absolut. Ich war auch, ich war connected. Ich fand das auch eine gute Idee, da auf die Familie zu gehen, weil ganz ehrlich, was wollen wir über Sam Worthington noch erfahren? Das war, der gibt jetzt nicht so viel her, der Charakter des Jack Sully. Also ich fand, das war eine richtige Entscheidung, auch in Anbetracht dessen, dass noch mehr Teile kommen, musste ja irgendwie dann auch was aufbauen. Das fand ich alles cool. Ich fand auch die Connection mit den Kindern, das hat alles Sinn innerhalb des Films ergeben, wie die da gemockt werden von dem Meervolk. Wie sehen denn eure Flossen aus oder eure Hände und so. Das finde ich, hat alles gut funktioniert, dieses ganze Familiending. Ich war auch am Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, auch echt emotional involviert. Das hat alles für mich funktioniert. Aber ja, ich sehe es so auch ein bisschen wie André. Mir fehlt so ein bisschen, es werden eigentlich kaum richtige Geschichten erzählt. Die Charaktere kommen dahin und die ganze Zeit staunen die. Oh, ist das toll, oh, ist das toll, wir, oh, ist das toll, oh, ist das toll. Aber so richtig viel erzählt wird halt, also keiner hat irgendwie, auch die Bösewichte, ja, auch der Böse und so, da wird einfach nur gesagt, ja, hier ist, du bist der, die Memories von dem alten Bösen, das war's. Ich finde, in 3 Stunden, da hätte man schon noch ein bisschen interessantere Sachen einfach erzählen können. Da hat der Film vielleicht ein bisschen was verpasst.
Ja, oder du musst ihn halt nicht 3 Stunden machen, ne?
Also
ja,
oder machst ihn eine halbe Stunde kürzer.
Noch gerade bei dem Colonel, ne? Da muss ich auch sagen, halt, es wirkt ja schon halt, klar, sie wollen halt Jack Sully natürlich irgendwie auslöschen, weil er diese Rebellion anführt, so in dem Sinne. Aber so ein bisschen auch habe ich, also der Colonel fährt da ja auch richtig auf, ne? Also das hat ja alles richtig, die brauchen Material, die brauchen Leute, die müssen da ja hinkommen, die haben ja am Ende da so viel Equipment, das muss ja auch mal bezahlen, ne? Und das wird ja auch einmal, das wollte ich jetzt auch nicht, ihr wisst Bescheid, das wird ja auch einmal Thema im Film, wo gerade so die Geldquelle aktuell liegt. Ist ja auch ein großes Thema, Stichwort Moby Dick, so, ne? Und ich habe ganze Zeit auch nicht verstanden, wer gibt eigentlich ganz diesem Colonel so viel Kohle und Möglichkeiten und Equipment, dass der seine persönliche Agenda auch so ein bisschen da ganze Zeit so durchknallen kann, weißt du? Also er hat ja auch, ihm geht's ja vor allem diese persönliche Fehde, weil er hat ja mit ihm ein Hühnchen zu rupfen, ein sehr persönliches. Und er kriegt anscheinend ja sämtliches Budget dieser Welt der Menschen, um das durchziehen zu können.
Das fand ich auch ein bisschen komisch, dass das so nur auf Sully.
Genau, ich fand diese Motivation.
Um ein Beispiel aus einer momentan aktuellen Sache zu geben, habt ihr Andor gesehen?
Ja.
Und bei Andor, da finde ich, wird sehr clever gemacht, weil du hast das große Star Wars Universum, wo du alles schon kennst, aber da finde ich, wird zum einen das Imperium mal ein bisschen mehr durchleuchtet. Wie läuft's eigentlich bei denen ab? Was sind eigentlich deren Motivationen? Warum machen die Sachen, die sie eigentlich immer machen, was wir so nie gesehen haben? Und es wird aber auch so gezeigt, die Rebellion in ihren kleinsten Auswüchsen irgendwo auf irgendeinem unwichtigen Planeten, irgendwo im Busch, wo sich so zeigt, so, ey, wir müssen dieses Ziel erreichen, damit das passiert, damit das passiert, damit das nicht passiert. Irgendwie diese Motivation. Warum, wer was macht, da hätte man doch viel mehr zeigen können, auch mit dem Waldvolk am Anfang, das Navi-Volk, was wir aus dem ersten Teil kennen, das spielt ja gar keine Rolle mehr.
Ja.
Die tauchen gar nicht mehr auf, nachdem sie nach einer Stunde das verlassen, sieht man die nie wieder. Und ich habe mir halt überlegt, was machen die denn? Die wissen, da sind die Menschen, die wollen den Planeten einnehmen. Warum wird da nicht mal, es wird ja noch der Nachfolger groß gekürt, ne? Irgendwie, warum zeigen die nicht mal, was ist das Ziel? Die haben, es wird mal kurz erwähnt, die haben da so eine geheime Basis, die Navi. Also die haben sich ja schon auch Gedanken gemacht, wie sie gegen die Menschen das machen. Und da hätte man ja zum Beispiel auch aus Terminator, ne? Du hast ja bei Terminator hast du auch Kampf Mensch gegen Maschine. Und da kriegst du ja auch immer sozusagen, okay, die Maschinen wollen das, die Menschen wollen das. Aber hier bei Avatar, es gibt gar keine Motivation von den Navi in irgendeiner Form, sondern die Story ist einfach überleben. Nur, wir sind auf der Flucht und wir werden angegriffen und wir verteidigen uns. Aber darüber hinaus gibt es keine Infrastruktur, keine Idee, was die Navi im Krieg mit den Menschen größeres planen. Wisst ihr, was ich meine? So, dass man mal mehr erfährt, was machen die denn auf dem Planeten eigentlich den ganzen Tag, außer schwimmen?
Ja, und vor allem auch der bei den Menschen. Im ersten Teil ging es doch halt darum, die wollten ja an dieses Erz da unter dem
Anabaum
werden, Namen vergessen. So, und auch das so, also die Motivation der Menschen per se, die haben wir einmal erfahren im ersten Teil, aber hier ist es jetzt eher, wie gesagt, alles Budget bitte hier in diesen Colonel, weil der Sully jagen will. Aber die große Motivation der Menschen, was die jetzt eigentlich auf dem Planeten noch alles genau gerade machen, eben auch da, die haben ja nicht aufgehört, die wahrscheinlich auch den Wald da zu roden. Das hört ja nicht auf.
Es fängt ja schon mit der Landung an, die mehr oder weniger eine Atomexplosion
genau, auslöst. Genau, aber das ist dann einfach auch völlig egal danach. Das geht dann wirklich nur, ja, das fand ich auch. Also aber du kannst nicht alles zeigen, dann dauert der Film 5 Stunden, aber es war irgendwie auch das Gleichgewicht, da fand ich auch so ein bisschen
unausgegoren. Also ich finde die Diskussion erstaunlich, weil ich glaube, was Cameron mit dem Film machen wollte, hat er geschafft, nämlich uns wieder 3 Stunden in so eine total irreale und dankenswerterweise, danke mal, von der Realität völlig abgekapselte Welt zu transportieren.
Bis auf die Flüchtlingsthematik vielleicht.
Okay. Also
und Walfang.
So ganz, ohne geht's nicht, aber so gesehen ist das. Ja, okay.
Nee, aber das sind die zwei einzigen Punkte, die ich jetzt.
Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. So unterm Strich würde ich schon sagen, dass das irgendwie angenehmerweise mal ein relativ unpolitischer Film ist. Da geht's jetzt irgendwie nicht um die zeitgeistigen Probleme, die wir als Gesellschaft miteinander haben. So, das machen andere Filme. Das ist wirklich so 3 Stunden irgendwie mal Kino im besten Sinne, so ein Märchen. Du machst die Tür hinter dir zu und bist irgendwie 3 Stunden auf einem fremden Planeten, tatsächlich. Aber ich glaube auch, also allein, dass wir uns darüber unterhalten, irgendwie wie so die Infrastruktur des Militärs, das zeigt vielleicht so ein Problem des Films, nämlich, dass die Welt an sich Pandora bei aller Schönheit, aber erzählerisch jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist. Also ich habe das Gefühl, alles, was wir über Pandora wissen, haben wir im ersten Teil erfahren. Also was der zweite Teil macht, ist, wie wir auch schon gesagt haben, der variiert das, was er im ersten Teil gemacht hat und setzt das alles jetzt unter Wasser. Also, dass diese Welt total spirituell ist, dass die Natur und alle Lebewesen in ihr miteinander verbunden sind.
Hm. Ava.
Ava. Das ist ja nun jetzt irgendwie keine nicht wirklich neu, ne? Bahnbrechend neue Erkenntnis. Und weißt du, beim Waldvolk ist dieser komische Lebensbaum, wie ist halt noch ein Baum, und beim Meeresvolk ist es halt eine große Qualle unter Wasser im Prinzip. So, ja, okay, es ist nett. Und natürlich stecken die Navi die ganze Zeit irgendwie ihre komischen Stöpsel überall rein und so. Aber im Grunde ist die Welt an sich, wenn man von dieser spirituellen Harmonie mal absieht, die ja wie sehr schön ist, aber erzählerisch ist da jetzt nicht so wahnsinnig genau viel das, mehr rauszuholen.
Es gibt nicht irgendwo einen Yoda, wo einer sagt, es gibt da diesen alten Navi, der auf einem Berg wohnt, der mal irgendwas gesehen hat, oder es gibt da diesen Tempel, von dem wir gehört haben. Es gibt keine, wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach nur schön. Alles ist schön. 3 Stunden lang schön.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Ding, ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Teil tatsächlich mal ein neues Element.
Dann werde ich sagen, gut, das hat mir gut gefallen.
Ja, genau. Und dann
ich glaube halt auch, dass das erst alles Aufbau ist, für was noch kommt.
Ich weiß, aber er hat jetzt schon 2 Filme gemacht, also insgesamt 6 Stunden uns gesagt, wie schön Pandora ist, aber vielleicht gib uns doch mal irgendwas.
Gib uns den Kiosk. Gib uns den Berg, Yoda.
Weiß ich nicht.
Also,
irgendwas.
Genau, und das ist nämlich irgendwie mein Punkt. Ich glaube, und deswegen hat mich der jetzt auch nicht mehr so ganz abgeholt wie der erste. Mir fehlte tatsächlich irgendwie irgendeine Form von Gegengewicht. Also sowohl zur Geschichte, die ja nun wirklich papierdünn ist, als auch zu dieser ewigen Schönheit. So, und deswegen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht hätten viele Leute gemault, wenn wir 20 Minuten mal nur beim Militär geblieben wären und die Leute da ein bisschen besser kennengelernt hätten. Und also, ich weiß jetzt nicht, ob es wie die Szene gebraucht hätte, wie die 10 Minuten über Finanzen diskutieren, so, aber ne, jetzt mal ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber vielleicht hätte das wirklich mal irgendwie so ein Gegenpol geschaffen, der dann irgendwie die Schönheit A wieder unterstreicht von Pandora, als irgendwie auch so ein bisschen storymäßig so, also zumindest uns irgendwie ein bisschen mehr hinwirft als. Guck mal, auch diese miteinander verbunden.
Ja. Ich will auch keine Excel-Tabellen zeigen wieder. Ich hätte nur gerne mal halt nebenbei noch erfahren, was ist eigentlich der Long-Run-Plan der Menschheit? Außer gerade Sully zu jagen, weißt du? Das hat mir so ein bisschen gefehlt so. Die haben ja auch eine weitere
Strategie. Aber das wurden ja schon Teile erklärt. Und ja, ich denke mal, wenn sie jetzt schon einmal wegen des Erzes oder wegen dieses Unobtainiums da waren, dann wären sie auch weiterhin wegen des Unobtainiums.
Ja, aber das ist ja okay, aber die können ja trotzdem eine Strategie haben so. Die sagen jetzt, okay, wir haben vielleicht erfahren, okay, wie Sullys Zweck, aber was machen wir jetzt mit dem Wald und so weiter? Also, wie gesagt.
Dir fehlen die Menschen.
Nö, aber ich meine,
ja, doch, mal Sekunde, ganz kurz so. Ja, tatsächlich. Weil, wirklich, du hast zwar jetzt hier mit Monkey Boy, mit Spider, hast du ja den Einmenschen-Charakter, der auch in der ersten Stunde eben immer zu sehen ist, damit hast du so ein bisschen den Angriffspunkt. Aber wirklich, wär der raus? Ich hatte das Gefühl, die ersten 1,5 Stunden, 2 Stunden, bis dann eben in diese dann Endschlacht, also geht diese ganze Wahlthematik, wo dann auch wieder mehr Menschen ins Spiel kommen. Ich habe immer gedacht, gucke ich eigentlich einen Animationsfilm?
Ja, guckst du. Ist ja natürlich
so. Und das Gefühl, irgendwie, da habe ich keinen Bock bei Avatar drauf, weil ich gucke keinen Animationsfilm. Da sind ja offensichtlich Menschen drin. Es soll ja auch real
sein. Ja, gut, aber es ist halt de facto ein Animationsfilm.
So, und aber
es ist halt wie die schöne Variante von Dune im Prinzip. Weil bei
die blaue.
Ja, aber es ist halt einfach, bei Dune hast du ja fast die gleiche Story. So, da kommen auch die Typen und wollen den Planeten ausnehmen. Nur da ist alles kühl und sandig und hässlich. Und hier hast du halt mehr oder weniger das Gleiche, nur es ist alles wunderschön und einfach schön.
Also da ist vielleicht der Vorteil, der so ein bisschen weiß, wie die Dune-Geschichte weitergeht, weil Dune eigentlich eine relativ zynische Geschichte ist, die also nicht so endet, wie das vermeintlich jetzt ist. Und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich wieder sehr angenehm finde bei Avatar. Der wirkt so herrlich und zynisch. Ja. Also der wirkt wirklich, also bei aller Kritik, die man äußern kann, und ich kann auch voll nachvollziehen, warum einem das überhaupt gar nichts gibt. Also wahrscheinlich sitzen jetzt Leute und sehen den Trailer und denken sich, boah, nicht mal in 3D kickt mich das. Ey, kann ich total nachvollziehen, aber das wirkt wirklich wie ein Herzensprojekt. Da hat sich jemand, also wirklich auf der vermeintlichen Höhe seiner Schaffenskraft, hat jetzt so viel Budget, wie er braucht.
Aber siehst du nicht parallel zu Dune?
Ne, ich sehe schon parallel zu Dune, aber also die fallen für mich nicht so ins Gewicht, weil ich halt weiß, wie Dune weitergeht und es werden zwei ganz andere Stories, die auch was völlig anderes aussagen. Also okay. Dune sieht diesen ganzen, dieses Messianische sehr, sehr kritisch. Also das im Prinzip dreht sich es um 180 Grad, ohne zu viel zu verraten. So, und das sehe ich bei Avatar jetzt nicht. Ich glaube, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Cameron im dritten, vierten, fünften Teil unsere Expectations subverted und in Wahrheit irgendwie sind die Navi die Bösen und die Menschen die Guten. So, das sehe ich jetzt, glaube ich, nicht. Und das ist, glaube ich,
die überfallen dann die Erde. Pass auf.
So.
Aber, um mal dann trotzdem noch mal dann auch mal ein bisschen wieder ins Positive zu lenken. Ich habe mich dann irgendwann in der zweiten Stunde auch gefragt, wie viele Gedanken sind wohl in das Farbkonzept dieses Films reingegangen? Weil, wie du ja sagst, es ist alles schön. Aber es ist jetzt nicht irgendwie auf eine Art Schönheit ausgelegt, die überfordert, aber die so schnell satt macht, sondern halt die über lange Zeit schon da genossen werden kann, weil die Unterwasserwelt natürlich auch immer wieder neue Viecher und Pflanzen und so weiter hervorbringen und so, aber auch an der Oberfläche, ne, die Farben, du hast ein bisschen Sand, aber ansonsten dominiert natürlich Blau über allem und ich frage mich halt, ob das wirklich irgendwie einer Feldforschung zugrunde liegt, die halt sagt, man kann sich als Zuschauer genau auf die Zeit, auf diese Farben irgendwie genauso, also wundervoll einlassen, beziehungsweise die haben den Effekt, dass du im Kino sitzt und dich eigentlich, ja, wohlfühlst, weil, ich weiß nicht, du hast dich gelangweilt?
Nein, gelangweilt habe ich mich nicht.
Ja, okay, aber dann können wir ja schon mal festhalten, dass sich vier Leute von uns hier nicht gelangweilt haben, so, ne, und die Bilder genossen haben, die da waren. Und ich finde, was man Cameron auch nochmal bei aller Story-Dünne oder Dünnheit zugute halten muss, der weiß, wie man inszenieren muss.
Ja, also die Bilder. Ich glaube, das ist auch, muss ich sagen, ich hatte ja null Erwartungen, muss ich dazu sagen, an Avatar. Ich habe mich auch noch nicht mal richtig krass drauf gefreut. So, ich hatte sogar bis kurz vorher überlegt, was, 10 Uhr ins Kino? Also ich war jetzt nicht
so schlimm mega wie 10 Uhr Kino Plus, ne?
Ja, genau. Und ich musste sagen, ich war jetzt nicht ultra gehypt, so, aber natürlich neugierig. Und ich bin am Ende, nach all dem, was ich jetzt Negatives gesagt habe über den Film, muss ich sagen, mich sehr positiv überrascht gewesen über. Also ich finde, James Cameron hat einfach nochmal bewiesen, dass er einer der Besten ist seines Faches, weil der Film handwerklich, auch vom Pacing her, wir haben es ja schon gesagt, ist keine Sekunde langweilig. Es ist eigentlich eher so, dass du die ganze Zeit nur am Staunen bist, was ich halt irgendwann so ein bisschen anstrengend fand. Aber generell ist da so viel Liebe zum Detail und jeder Schuss. Du hast das Gefühl, ich achte ja dann auch immer auf die Hintergründe, ja, und genau, auf so einen Kram. Ja. Und es ist, du siehst einfach, das ist, da hat jemand sein Lebenswerk reingesteckt. Du, ja, merkst halt, dass der wirklich seit, weiß ich nicht, 13 Jahren mit dem Kopf in diesem Projekt steckt und nichts dem Zufall überlässt. Mhm. Egal, wie die Raumschiffe ins Wasser gelassen werden, wie sich Leute bewegen, wie die Flossen aussehen. Es ist bis in die Flossenspitze wirklich perfektioniert.
Ja. Allein diese Krabben-Max.
Die fand alles. Ich geil. Ja,
die fand ich Krabbe, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, warum sollen die jetzt aussehen wie eine Krabbe? Aber dann, wenn man die mal in Arbeit sieht, ja, und in Funktion
geiles
sieht.
Design.
Ja, ein geiles Design und dann auch, wie sie sich zusammenklappen, um dann so ein Mini-U-Boot zu ergeben. Ja.
Richtig geil.
Und dann auch, das ist das, was ich bei Cameron immer so mag. Du glaubst halt, du weißt, dieses Riesenraumschiff, dieses Flaggschiff, was sie da immer haben, ne, sowohl als Boot oder jetzt halt auch als Fluggerät. Ja, du weißt, das existiert nicht, das gibt es nicht. Aber dennoch tut Cameron alles Mögliche oder auch die Effektleute, die daran arbeiten, alles Mögliche, um es wirklich so glaubhaft wie möglich rüberzubringen. Ja. Mit den Feuerlöschern, die irgendwo installiert sind. Ich meine, die hatten ihren Delfinen oder was weiß ich, ihren Flugdrachen, hatten sie so Army-Westen um den Hals geschnallt mit Munitionstaschen.
Dieses eine Boot, wie das nachlädt, wie das die Rakete nachlädt.
Das, ja, wo das aus der Seite rauskommt.
Kommt so aus der Seite, ja, rein und dreht sich wieder rum. Das sind so Kleinigkeiten, ist, ja, wo du dir denkst, ein anderer Regisseur hätte einfach den Typen das da Flugbahn machen,
ja, genau,
lassen oder,
ja, genau,
so. Und,
ja,
er bei ihm sieht es alles, geht ineinander wie so ein Uhrwerk. Und ich muss wirklich sagen, das ist für mich, wir haben vorhin auch über Regisseure geredet, so die über ihren Zenit sind und das nicht mehr abliefern. Und da muss ich sagen, 13 Jahre später, James Cameron kommt zurück und sagt, ey, ich bin immer noch der Typ, der Aliens gemacht hat, der Terminator gemacht hat, der Titanic gemacht hat, der Avatar 1 gemacht hat. Und es ist ein Regisseur auf dem Höhepunkt seines Schaffens, dem einfach Hollywood zu Füßen liegt, die gesagt haben, okay, du kriegst 10 Milliarden, was weiß ich, wie viel dem gegeben haben. Mach, was du willst, du hast bewiesen, dass du es kannst, wir fragen nicht nach, mach deine Vision.
Ja, voll, und das kommt, aller Zeiten gemacht.
Und das kommt halt dann einfach dabei raus, wenn, da gefällt einem dann vielleicht nicht alles, weil der halt ein bisschen spiritueller ist oder was weiß ich.
Ja, oder aufrichtig kitschig.
Oder ein bisschen, ja, oder halt einen Hang dazu hat, ein bisschen zu naturverliebt sein. Aber das ist dann wirklich mal eine Vision von einem Regisseur, wo ich glaube, da ist keine Kathleen Kennedy oder kein Ryan Johnson oder sonst irgendwas, der sagt, also ich hab mir überlegt, wie wär's, wenn die Navi nur rückwärts laufen?
Ich habe da Fanfiction geschrieben gestern, darf ich einen Film draus machen?
Das ist wirklich James Camerons Ding. So, da labert dem keiner rein, da kommt keiner und sagt, wie wär's, wenn Luke Skywalker plötzlich Laserschwerter nicht mehr respektiert? So, weißt du, sondern nein, das ist auch, was du gemeint hast, er ist nicht zynisch, da gibt's nicht diesen dummen Marvel-Humor, haha, wir brechen mal eine ultra-emotionale Szene, weil ihr könnt das alles nicht aushalten, lololol. Da ist nicht noch Black Lives Matter und Me Too noch mit drinne oder so, sondern nein, das ist James Cameron, ich will hier eine fantastische Geschichte erzählen, da gefällt einem vielleicht nicht alles, aber es ist 100% sein Ding.
Und ich finde, daran sieht man nämlich auch das Genie von diesem Typen, dass der auf der einen Seite echt so ein Herzblutprojekt rüberbringt und wirklich also so ein Lebenswerk hier abliefert, was ja, also ich vermute einfach mal, dass er einen ähnlichen Erfolg feiern wird wie der erste Teil, der ja auch schon sehr viele Leute emotional, spirituell erreicht hat, was du auch erstmal schaffen musst. So. Und gleichzeitig, um auf deine Frage zu antworten, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wirklich jeder Frame daraufhin untersucht wurde, ob das allein von der Farbgebung her dem Auge schmeichelt. Ja. Also das ist mir zum Beispiel in den letzten 20 Minuten aufgefallen, da haben wir, also wirklich jedes Bild besteht aus diesem Blau-Orange-Kontrast, weil, also ohne zu viel zu verraten, aber Feuer in der Nacht über Wasser sieht halt einfach schön aus. Ja. Und das weiß er auch. So, und ey, darauf will ich aber hinaus. Und das trotzdem zu schaffen, dass du einen Film, also geradezu chirurgisch präzis, also wirklich, wo jeder fucking Pixel durchgearbeitet wurde. Ich bin mir sicher, dass da 30 Leute ein halbes Jahr lang daran gearbeitet haben, genau zur richtigen Nanosekunde den Score hochzuziehen, damit es alles so wirkt. Und gleichzeitig aber diesen Zynismus, wenn er ihn hatte, auf jeden Fall so zu verbergen, dass wir ihn nicht gemerkt haben.
Das hätte ich übrigens als Kritikpunkt anzuwenden, der Soundtrack. Also der Film noch mit einem John Williams Soundtrack.
Ja, der so Soundtrack könnte ein bisschen mehr.
Dass du so, also ich könnte jetzt nicht das Avatar-Theme singen, aber.
Nö, das stimmt. Aber das wäre vielleicht auch störend aufgefallen. Vielleicht hätte sich das.
Aber das hätte mir noch mal so den einen oder anderen Moment vielleicht ein bisschen mehr untermalt. Ja,
der war angenehm, unangenehm unauffällig. So, ne? Also der ist nie so richtig rausgestochen.
Aber wenn zum Beispiel bei Jurassic Park dieser Song kommt, oder bei, weißt du, diese Momente, Das ist halt noch was für so einen Film Spektakel.
Ja, aber da haben wir ja das
so
Problem. In welcher Szene kommt er denn dann? In allen?
Ja, so, ja also. Wohl. Ich meine, aber, und das nochmal, um ein paar, weil ihr gesagt habt, es ist so schwer, Highlights auszumachen. So. Ich muss aber schon sagen, am Anfang, als dieser Zug gezeigt wird. Ja,
der Zugüberfall.
Der fand ich. Das
schon wieder vergessen.
Echt? Den fand ich echt underwhelming.
Alter, das
war. Jetzt auch am Trailer nochmal gesehen, der sah schon nicht geil aus.
Ich also, fand das richtig cool. Nee,
das fand ich auch geil.
Das hat mich tierisch genervt, klar.
Wenn das so eine 20-minütige, so Megasequenz gewesen wäre, wo so nach ein paar Minuten denkst, okay, ich weiß, worauf es hinausläuft, du willst jetzt hier den Money Shot bringen, so erzähl doch einfach mal die Geschichte. Das fand ich nämlich auch schön, dass du einen total spektakulären Zugüberfall hast, der sich aber nicht so anfühlt, als würde jemand die ganze Zeit so zeigen, was er kann.
Genau. Er macht's halt einfach. Das stimmt, aber rein wie der crasht, fand ich irgendwie.
Doch, fand ich echt Hammer.
Ich fand auch jede Explosion geil.
Ich fand, ey, und das ist halt das Ding, wie das teilweise, und das ist auch etwas, was man vielleicht noch wissen sollte, es ist nicht jede Szene in HFR. Es gibt genug Szenen, die halt.
Hast du gerade schon mal gesprochen, genau.
Ja, es gibt auch genug Szenen, die nicht in HFR sind. Es sind manchmal auch irgendwie Close-Ups oder wenn sie im Zelt sind oder sonst irgendwas. Das kann irritieren, weil.
Fandet ihr das HFR generell?
Unter Wasser.
Alter. Ey, es gab.
Unter Wasser, Hammer.
Es gab.
Wirklich. Also ich habe Gänsehaut gekriegt von den Bildern. Also ich hatte richtig so einen Schauer über den ganzen Körper von so vielen Shots und Einstellungen. Und wenn es auch nur Sigourney Weaver ist, an der irgendwie am Gesicht so ein Fischnarr vorbeischwimmt. Da waren so geile, von ihrer Schärfe, von ihrer Lichtgebung her. Diese Lichtgebung. Ey, es kann mir doch jetzt keiner mehr Aquaman kann einpacken, Alter.
Ja, ja. Also wirklich vielleicht mal sagen.
Wenn Aquaman jetzt 2 jetzt noch kommt irgendwie und Szenen unter Wasser zeigt und dann sehe ich die animierten Haare, die da so im Wasser sowas fallen.
Generell jeder, aber da kann jeder Film abstecken. Ich habe ja noch zu dir gesagt, stell dir mal vor, Star Wars hätte so eine Dedication gehabt. Ja, also wenn normalerweise Star Wars für mich das größte Franchise, was es in Hollywood gibt. Und wenn ich dann angucke, wie läppsch der 9. Teil aussieht.
Ja, ja,
und,
ja, ja.
Und du guckst dir das an und denkst dir, ey, hätte da einer so eine Leidenschaft und Dedication in Star Wars gesteckt wie Cameron in Avatar, was wäre möglich gewesen?
Ja. Oder auch bei Dune hast du ja auch gesehen.
Das, Abrams aber auch nicht erwartet, ne?
Ja, aber bei Dune hast du ja auch gesehen, wie irgendwie, wie geil anders irgendwie so eine Sci-Fi-Technik oder wie das alles aussehen kann, das Design, wie geil das alles sein kann, wenn man den richtigen, ja, wenn man die richtige Aufmerksamkeit darauf legt.
So G.I. Joe-Level an
Effekt. Ja, und vor allem halt, das ist ja wieder das Ding, ne? Da steckt natürlich, die sieht man, weil du sagst, ne, im Kino nicht mehr so geflasht wie beim ersten damals, aber das Wunderwerk steckt ja auch wieder natürlich hinter den Kulissen. Das kriegt man natürlich jetzt so auch, wenn man einfach regulär Filmnerd ins Kino geht oder sag ich einfach mal, der normale Kinogänger sieht das auf der Leinwand nicht. Aber allein für die ganzen Unterwasserszenen mussten sie jetzt zusammen mit Weta wirklich ein komplett neues Motion-Capturing-Verfahren erfinden,
plus damit neues
sie
Licht.
Überhaupt unter Wasser richtig diese Mocap, also das mussten sie alles, das haben sie über 3-4 Jahre haben sie das entwickelt, nur für den Film. Das ist natürlich wieder absolut krank, so, ne, klar.
Ey, plus aber, Licht. Aber es hat sich echt gelohnt, wirklich, weil du es auch gerade gesagt hast, es gab so ein paar Shots von diesen walartigen großen Viechern. Ey, ungelogen, wenn jemand gesagt hätte, es wurde eine neue Walart entdeckt, die sieht aus wie so ein
hätte ich geglaubt.
Und ich schalte auf NTV.
Und ist tätowiert.
Und ist tätowiert, ey, aber das sieht's aus, für eine Sekunde hätte ich es wirklich geglaubt, ja, ja, ja. Weil das so echt aussieht, ja. So flüssig und so.
Das Krasse war immer nur, dadurch, dass es halt immer switcht zwischen 48 FPS und halt 24 Bildern. Das ist jetzt auch einer immer bei...
Ist nicht aufgefallen.
Nee?
Nee. Ah, das hat mich manchmal auch echt ein bisschen rausgerissen.
Es war immer, als ob einer hier...
Weil, so manchmal
ihr kriegt ja das Feedback auch immer, wenn hinten auf dem Fernseher bei den Trailern True Motion an ist. Das war immer so, als ob einer auf der Fernseher immer True Motion an und aus macht. Und ich war irgendwann so, Alter, das nervt mich gerade. Und teilweise hatte ich dann das Gefühl, weil wenn das so geswitcht ist, auch gerade in schnelleren Sequenzen, hatte ich immer das Gefühl, dann die normalen 24 Bilder ruckeln so ein bisschen irgendwie, weil es dann plötzlich so slow war.
Ist mir gar nicht
auf. Ich fand halt schön, dass man jetzt endlich mal digitale Figuren hatte, die sich ein bisschen, also endlich richtig flüssiger bewegt haben. Mhm. Sowohl die Fische, diese Delfine, auf denen sie geritten sind, oder diese Reittiere, auf denen sie geritten sind, unter Wasser, wie aber auch die Figuren selbst. Weil früher hatten wir das ja oft, dass irgendwie digitale Figuren so rumwobbeln.
Ja, so leicht.
Ja, irgendwie und irgendwie haben. Nie die richtige Physik, sag ich mal, die richtige Schwere ausstrahlen. Oder dass sie halt, wie bei Star Wars zum Beispiel, die digitalen Figuren, wenn du so einen Moff Tarkin als Mocap hast oder animiert hast, dass die sich halt immer noch irgendwie ein bisschen unnatürlich bewegen. Und ich fand halt die Bewegungsarten hier, gerade in HFR, fand ich echt sehr angenehm
zu verfolgen.
Und sehr, also, und da muss ich sagen, das mag vielleicht alles nicht mehr wie damals 3D-Brille auf und neue Technik und so weiter nicht sein, aber ich hatte trotzdem, ich war immer wieder erstaunt. Ich war wirklich wie so ein kleiner Junge, habe ich da irgendwie auch innerlich gehockt und war fasziniert von dem, was Cameron da gemacht hat, ohne dass es diesen großen Aha-Effekt, ohne diesen großen Wow-Effekt mit sich bringt, so, ja. Einfach die Normalisierung, die Realisierung von gewissen Abläufen, von gewissen Bewegungen, von Details, von Shots und so weiter, wie er das gemacht hat, auch diese POV-Shots auf den Reittieren oder in den U-Booten, wenn zum Beispiel so ein Mini-U-Boot, so eine Kapsel, die sie da runtergelassen haben, voll Wasser läuft und du plötzlich so ganz eng drin bist.
Ja, und die Kamera zieht sich so zurück.
Genau, und die Kamera zieht sich so zurück. Das sind so coole, und er
schreit halt überlegte Shots und klettert nach hinten.
Und ich muss auch sagen, im Finale, der Showdown, ja, es war alles irgendwie erwartbar, was passiert. Aber trotzdem liefert Cameron so glasklare, übersichtliche und dann auch sensationelle Bilder. Wenn dieses Ding einmal in die Luft steigt, ja, und so richtig runterkracht.
Das tut richtig weh, Mann.
Das, ey, wirklich. Ja. Und das war wow. Das war wirklich geil. Und nicht irgendwie wie bei Marvel, die Kamerafahrt durch 15.000 Dinger hindurch und sonst irgendwas, so dass du kaum noch irgendwas links und rechts erfassen kannst.
Halt, ne, Übersicht. Die Kamera ist so geil. Weil obwohl da tausend an dieser Endschlacht halt dann quasi tausend Sachen passieren, in allen Ecken und Enden, du hast immer eine Übersicht. Weil die so auf so einem Riesen, die passiert auf einem Riesenscale, unter Wasser, über Wasser, an Land, auf dem Schiff. Überall ist was los und du hast immer eine Übersicht. Das kriegt er halt auch immer hin. Das ist echt beeindruckend, das muss man einfach sagen.
Also so gesehen ist er erstaunlich diszipliniert, weil man ja irgendwie vermuten könnte, dass er wirklich jeden Frame vollballert, bis das Auge irgendwie nach 3 Minuten schon echt total erschöpft ist.
Ja, und mit der digitalen Kamera halt rundhantiert, die halt wirklich nur noch schlecht macht. Also, oder beziehungsweise einfach nur so eine Achterbahn ist.
Ja, also deswegen muss ich auch sagen, also ich bin bei dir, ich war auch während des Guckens über 3 Stunden, war ich erstaunt und fasziniert, von ist irgendwann mal das Wort geflasht gefallen und ich war jetzt nicht mehr geflasht, so das ist glaube ich der Punkt, den ich vorher nennen wollte, aber trotzdem, ich glaube, das kam jetzt irgendwie auch rüber in der Diskussion, so allein was das Handwerk angeht, was die Technik angeht, wenn man wissen will, was ist mit der Kunst vom Kino eigentlich tatsächlich möglich, weil auch hier Stichwort Normalisierung. Ich glaube, wir haben uns irgendwie alle an diesen Marvel Cape Shit Kram gewöhnt. Das sieht irgendwie mal mehr, mal weniger, aber es sieht irgendwie halt immer so aus.
Ja, du kannst es aber immer noch gucken halt, ne? Also
ja, klar,
du nie irgendwo, wo du sagst, oh Mann, ist
du das kannst eine... immer noch gucken, aber ich meine mittlerweile, ey, weißt du nicht, wenn zum 100. Mal wie eine Stadt in der Mitte wie zusammenbricht, weil ein Loch in die Erde gebohrt wird, denkst du, ja, okay, so in 3 Minuten habe ich es vergessen. Und allein, wenn man sich also für die Kunst vom Kino interessiert, und zwar nicht nur, was es emotional mit einem macht, sondern irgendwie, welches Handwerk tatsächlich mittlerweile auch irgendwie Leuten zur Verfügung steht, um Bilder zu machen, die vor 20 Jahren noch absolut utopisch gewesen wären. Also dann, glaube ich, muss man sich den Film angucken, da gibt es gar keine Frage.
Ja, wenn man wissen will, wie Call of Duty in 15 Jahren aussieht. Wird sein. Also ich meine, es ist ohne Frage, dass wir in 15 Jahren oder so Videospiele so aussehen.
Ey, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, ne? Ein fotorealistischer Ego-Shooter. Was machen wir mit dem? Dann haben wir
Dann noch in Virtual Reality und so weiter.
Mit Westen und so.
In 50 Jahren werden E-Sportler an die Front geschickt. Ich meine, das ist völlig ernst. Du wirst dann, wer steuert die Roboter? Die Leute, die richtig gut virtuell ballern können. Das sind dann quasi E-Sportler. Kriegen dann Vertrag. Es geht jetzt zu weit.
Ja. Aber du hast gesagt, Benchmark, ich würde auch sagen, also das war jetzt keine Überraschung. So nee, genau das habe ich erwartet.
Das
hat er abgeliefert. Das ist auf jeden Fall der Benchmark-Film, der auch.
Aber das war immer das Ding so ein bisschen auch wieder, ne, dass ich immer so wieder so zwischendurch gedacht so, boah, das ist schon eine geile Grafik. Als ob du gerade so einen Videospiel-Trailer siehst, so irgendwie. Ich auch mal dachte, ja, ist ein Film.
Ja, aber da gehört auch schon noch ein bisschen mehr dazu. Ich hatte so zum Beispiel so einen Kritikpunkt, den ich noch an dem Film habe. Man merkt halt,
das ist kein Kritikpunkt, so persönlich,
aber
ne, weißt du, was ich meine?
Aber ich finde halt so, was mir aufgefallen ist, man merkt halt schon, auf welche Figuren Cameron ein verstärktes Augenmerk legt. Und dementsprechend ist es dann nicht mehr so ganz überraschend, was mit den Figuren passiert, auf denen nicht so der Fokus gelegen hat. Mhm. Ja? Aber trotzdem gibt's dann zum Beispiel in einer Sterbeszene, gab's zum Beispiel so einen geilen Shot, wo man halt das aus der Perspektive des Sterbenden sieht. Und dann siehst du aber im Hintergrund diesen Eclipse, den sie so mehrfach erzählen, wie die Sonne halt hinter diesem einen Planeten verschwindet. Und ich muss sagen, das sind halt dann doch auch Bilder, wo ich mir denke, geil, Cameron. Wirklich, da hast du dir was bei gedacht. Das wirkt dann auch dementsprechend gut. Ja, es mag vielleicht hier und da ein bisschen kitschig sein, so, aber es entfaltet genau die richtige Wirkung. Und ich glaube halt, dass auch eine große Stärke des ersten Teils eben ist, dass das eine relativ simple Geschichte war. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben Cameron und Titanic, sind wir ehrlich, ne? Wir wussten alle, was bei Titanic am Ende passiert.
Ich war geschockt.
Weißt du jetzt, dass das Schiff untergeht?
Ja, also ich, ja. Ne? Also es war irgendwie abzusehen.
Ich hatte Gehoffnung bis zum Ende.
M. Night Shyamalan's Titanic, sie geht nicht unter.
Und dann hatten wir aber halt eine normale Junge-trifft-Mädchen-Geschichte oder Weltenbummler-trifft-reiches-Mädchen-Geschichte so, die jetzt auch nicht unbedingt neu war, die auch nicht unbedingt viel geboten hat, aber sie hat gereicht, um diesen Film weiterhin zu tragen. Und ich könnte mir vorstellen, durch diese Reduzierung auf diese Familiengeschichte, und da finde ich auch, dass es eigentlich gar nicht so plump oder simpel ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn ich denke mal, all das, was wir irgendwie uns wünschen, das größere Bild, die größeren Verstrickungen und so weiter, die können, glaube ich, deutlich besser funktionieren, wenn wir Figuren haben, die wir jetzt einmal richtig kennengelernt haben, mit denen wir bereit sind, irgendwie mitzufiebern oder mit denen der Zuschauer bereit ist, irgendwie mitzufiebern. Das ist bei jedem natürlich unterschiedlich. Aber ich war auch erstaunt, dass ich doch irgendwie bei diesen Kids war, die ich vorher nicht kannte und die mich eigentlich auch nicht gar nicht so wirklich interessiert haben, weil ich weiter von dieser Welt irgendwie mehr sehen wollte oder halt auch sehen wollte, wie es bei den Menschen dieses Navi-Training abgeht. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Überlegung halt einfach war, jetzt holen wir die Zuschauer erstmal in diesen familiären Kreis, lassen die Zuschauer diesen familiären Kreis kennen, um dann halt eben im nächsten Film, spätestens im nächsten Film und vielleicht auch dem letzten Film nochmal das große Ganze, sag ich mal, zu präsentieren, zu erläutern.
Ja, das muss er im Prinzip machen, weil Figuren. Bei Figuren waren, die im Finale gar keine Rolle mehr spielten. Wir haben schon von den Schwimmkindern da gesprochen. Also es sind ja wirklich, also ein Drittel des Films sind ja wirklich diese innerfamiliären Verflechtungen und die versuchen da irgendwie Fuß zu fassen im neuen Stamm und alle begegnen sich ein bisschen mit Misstrauen, aber am Ende wachsen natürlich trotzdem alle zusammen. Aber das spielt im Finale gar keine Rolle mehr. Deswegen, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Cameron hier Fährten legt, die dann im nächsten Teil weiter verfolgt werden. Und ansonsten, ey, ich sehe es wie du. Also ich glaube auch, Also natürlich ist es total mit Bedacht gemacht, dass sowohl Teil 1 als auch Teil 2 eine relativ simple Geschichte erzählt. So, also da geht man, glaube ich, den Weg des relativ geringen Widerstandes.
Und des größt einnehmenden
Nenners. Ja, natürlich genau. Ist es halt so. Mass-Appealing, ne? Natürlich.
Ja, genau. Und ich finde das aber auch völlig legitim. Ja, das ist völlig in Ordnung. So es muss nicht, es muss nicht jede fucking Geschichte von Rian Johnson geschrieben werden und wie Hauptsache alles ist anders, als wir alle gedacht haben. Your Snoke Theory sucks. Ja, aber deine auch, du Spacko. So, weißt du? Also von daher, ich finde das voll okay. Also, ne, das Altbewährte ist ja nicht aus, also ohne Grund altbewährt. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, weil wir es gerade von einfachen Geschichten hatten, ich glaube, damit kommen die Leute ganz gut klar. Aber das möchte ich auch nochmal sagen, das ist mir nämlich beim Gucken aufgefallen, man muss sich schon sehr auf diese gefühlige, spirituelle Schiene muss man sich einlassen. Also wenn man da jetzt wie ich mit so einem wir sind ja irgendwie auch so die Zyniker vom Dienst, so. Und, aber selbst uns hat's ja relativ gut abgeholt, möchte ich mal sagen. So.
Ey, Esoterik ist nicht mein Ding,
aber. Ich glaube aber, so, wenn einen das so richtig ankotzt, wenn man von dieser ganzen spirituellen Esoterik-Kacke so gar nichts wissen will, dann glaube ich, können das relativ lange 3 Stunden werden. Also, weil da setzt dann nämlich alle seine Karten.
Also wenn ihr mit Avatar, ist relativ einfach, wenn ihr mit Avatar 1 schon eure Probleme hattet und gar keinen Bock mehr habt, weiß ich nicht, ob man dann unbedingt Avatar 2 nimmt, dann wird's schwer, weil es ist im Prinzip schon more of the same in auf aktuellem höchsten Standard. Stimmt, ja. Aber wenn ihr sagt, ey, ich kann 3 Stunden einfach abtauchen in eine andere Welt, dann muss ich sagen, guckt euch den Film auf jeden Fall im Kino an, weil für mich ist, ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie wird er im Heimkino sein, vielleicht habt ihr auch ein extrem gutes Heimkino, aber
aber nicht so.
Also ich muss sagen, 3D, HFR, am besten noch IMAX, wenn in der Nähe oder so, ich weiß nicht, jeder wohnt irgendwo, wo so ein Kino ist, aber das ist, ich würde das eher als ein Event sehen, so wie man 20 Euro für eine Achterbahn ausgibt oder weiß nicht, für einen Zirkus oder so. Geht da wirklich, seht das als ein Event? Ich habe keine Ahnung. Ich bin offensichtlich nicht mehr in der echten Welt zu Hause. Dann geht da wirklich als so ein geschlossenes Event hin und lasst euch von den Sinnen berauschen und genießen, weil ich habe relativ schnell und ich kann auch mir einen Film madig machen mit meinem eigenen Zynismus und mit meinen eigenen Sprüchen. Das kann ich bei jedem Film machen, wenn ich will. Das ist ein Film, wo man sagt, nee, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Ja. Und dann hat man, glaube ich, 3 fantastische Stunden, wenn man da hingeht und sagt, oh, jetzt kommen die wieder und die sind blau und wenn man da so rangeht, dann kann man sich den Film natürlich auch madig machen, aber dann sollte man es einfach auch lassen, weil wozu dann das Geld ausgeben?
Und die Quote, in der Etienne Gardé während 192 Minuten geredet hat, es war erstaunlich gering. Man muss es einfach.
Rede ich sonst so viel?
Du redest schon sehr viel im Kino.
Ja. Oder bist du schon so ein kleiner Chefkommentator?
Kommentare.
Aber Kommentare. Aber ich sag mal so, deine Kommentare hielten sich in Grenzen. Ich weiß noch, wie du dich einmal rübergebeugt hast und meinst, Alter. So ein Ding. Ich glaube, das war, da haben sie einen dieser Libellenhubschrauber gezeigt, wo ich noch gemeint habe, oh, ich find's so geil, was da jetzt für viele kleine Raketen und Waffendetails noch mit dran sind. Die waren vorher nicht zu sehen bei diesen alten, bei dem ersten Film so. Ja. Die haben ja sämtliche Gadgets, haben sie ja nochmal mit zusätzlichen Details aufgewertet, wo du noch gesagt hast, oh, so ein Ding, wie bei Star Wars. Ah. Und dann wieder ruhig.
Der Stachel sitzt tief.
Aber, ey, ich muss sagen, ich fand's ganz angenehm, weil also du saßt in der Mitte zwischen uns und ich fand's eigentlich ganz cool, dass du dich für deine Kommentare immer nur zur Schröckgruppe gelehnt hast, weil ich dann in Ruhe den Film
gelesen habe. Ich hab ein, zweimal habe ich auch, aber ich hab dann gemerkt, so, du hast auch keine Anstalt gemacht, dass du sie hören willst. So.
Er will sie nie hören. Er will sie nicht
hören. Nee, also da bin ich echt so ein Purist. Ja, ja. Ich mag das nicht. Und Anne, wir waren ja auch mit Anne da, die hat im Finale nur einmal ganz kurz, das kann vielleicht auch im Finale, da, ich sag's natürlich nicht, aber da gibt es, ich sag mal, eine charakterliche Entscheidung einer Figur, die ist vielleicht nicht komplett wasserdicht so hingeschrieben, dass man das sofort schluckt. Und da hat sie also relativ auch gesagt, ja, genau.
Ja, ich saß ja rechts nebenan. Ja. Ich dachte so, ah, ja, genau. Ja.
Okay. Standardspruch von meiner Frau bei fast jedem Film, den wir
gucken. Aber, und vielleicht noch mal einmal hinzugefügt, es war für einen Cameron-Film waren auch ein, zwei überraschende Härten dabei.
Ne? Ja, mit dem Arm zum Beispiel.
Ja, mit dem Arm zum Beispiel. Ja.
Also
ja,
haben sich eine, die durften genau eine Szene zeigen. Hast du Terminator 2
gesehen? Ja, Terminator 2, come on.
Ja. Pft, ey, wie er sich den Arm abschneidet.
Ja, wir reden, das ist ein anderes Level hier. Aber ich
muss
der erste, ja, aber, also ich habe den letzten Mal geguckt, der zweite hat aber auf jeden Fall einen härteren Ticken als der erste.
Definitiv. Aber das würde mich mal interessieren, würdest du mit Tom da reingehen?
Ah, ich weiß es noch nicht. Ich muss ihm halt erstmal den ersten Film zeigen.
Aber ich hatte dann.
Checkt ja die Story ja gar nicht.
Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ist das schon was für meinen Großen? Und dann bin ich aber zum Ergebnis, der wird jetzt 10. Und da habe ich gedacht so.
Doch.
Nee, gut. weiß ja, ist ein bisschen sehr
ja. Auch von der Länge her,
finde ich. Ja, so die Länge ist das eine, aber erstens ist mir das schon fast zu viel. Der hat ja eh schon Aufmerksamkeitsprobleme und das ist schon sehr viel, was da auf einen reinprasselt. Ja. Und dann sind da halt, ich weiß genau, gerade so gegen Ende hin, da passieren dann so Sachen mit Familie und so. Das würde ihn, glaube ich, sehr, sehr mitnehmen. Was mich ärgert, weil ich würde ihn so gerne, dass der den im Kino hat.
Ja, ich auch. Ne? Also, mein Sohn ist halt noch nicht 10. Wenn mein Sohn 10 wäre, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Jetzt muss
ja, ich mach das halt nicht so sehr vom Alter ab, sondern eher von, wie der halt ist.
Ja, aber dann hat er noch mehr gesehen.
Entwicklungsstand,
ne?
Ja, vom Entwicklungsstand.
Aber mein Sohn kommt mit den ganzen Sachen schon relativ gut klar, beziehungsweise ja, hat da echt auch Bock drauf so. Und ich würde ihm auch so gerne den Film zeigen im Kino, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Aber 192 Minuten und dann noch am Ende so eine Brille oben drauf. Und
am nächsten Tag Deutschklausur.
Ja, und das wird er nicht schaffen so. So, ja. Aber wir müssen jetzt mal hier zum Ende kommen.
Alter, wow.
Wir haben es geschafft.
Krass.
Ich würde gerne noch einmal kurz die Streaming-Tipps bitte einblenden. Ja, nur, dass man das einmal gesehen hat hier, was man hat, wenn man Bock hat.
Ach, den haben wir neulich geguckt. Welchen? Bei Haselnüsse für Aschenbrödel. Muss sein.
Siehste. Beste. Ist jetzt auf Prime. Ansonsten Todesjugend nach Yuma, schöner Western, One of These Days, die Realverfilmung, die fiktionale Verfilmung von der Lieblingsdoku von Tarantino, Hands on a Hard Body, wo Leute also ihre Hand auf dem Auto draufhalten müssen und durchhalten müssen. So.
Ja.
Parallele Mütter von Pedro Almodovar über zwei Frauen, die sich kennenlernen im OP-Saal, beziehungsweise in der Entbindungsstation. Ja. Und dann
haben wir mal gesprochen.
Den mochte ich ja. Den fand ich auch echt gut.
Ja.
Ja, und Fast and Furious 9 muss man ja nicht erklären. Also, da geht's
auch um Familie. Ihr wisst
was. Und Familie.
Und Familie.
Und Familie. Ja, und dann aber jetzt nochmal ganz wichtig, die Mediathekentipps. Hier, Freunde, Kultur King Korea von unserem geliebten Memo. Kollegen Memo Jeftic, der hat eine Doku gemacht über den popkulturellen Einfluss Koreas, wie der jetzt mittlerweile weltweit irgendwie zugenommen hat und welchen Einfluss er überall hat.
Er ist mit seiner Familie 4 Monate nach Korea gezogen.
Genau, um das zu machen, das gibt's jetzt in der ZDF und in der Dreisat-Mediathek, guckt's euch bitte an. Und ansonsten, ja, ist das Mediathekenprogramm ein bisschen spärlich. Wir haben halt natürlich auch schon vieles vorgestellt. Aber ich freue mich vor allem über Der Tiger von Eschnapur von Fritz Lang.
Der deutsche Millionenfilm.
Der deutsche Millionenfilm, weil den habe ich nämlich damals mal irgendwann, glaube ich, im ZDF-Sommerkino so habe ich den gesehen, weil es sind 2 Teile. Und irgendwie, da habe ich noch Erinnerungen als kleiner Junge dran. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, den erwähnst du jetzt mal. Und ja,
ja gut, und Fritz Lang, ne?
Fritz Lang, ja.
Filmhistorisch natürlich auch.
Muss man auch mal gucken. Und ansonsten 3 Tage Kiberon über,
wie heißt sie?
Romy Schneider im Urlaub gibt ein Interview. Toll gespielt von Marie Bäumer als Romy Schneider. Pferde stehlen mit Stellan Skarsgård über einen Mann, der sich zurückerinnert an seine Jugend. Auch ein schöner Film. Und Sweet Home kann man mal als Horrorfilm machen. Ist so ein bisschen Home-Invasion-Film über eine Frau, die halt in einem Gebäude, das eigentlich verlassen ist, wo nur noch ein Mieter ist, der auch irgendwie so ein bisschen rausgeekelt werden soll. Da feiert sie mit ihrem Freund irgendwie Geburtstagsparty und plötzlich kommt halt ein fieser Axtmörder.
Ja.
Und ist nicht verkehrt.
War okay.
Axtmörder geht immer.
Ja.
Unterm Strich alles gut, aber keine Filme, für die man ins Kino gehen sollte. Und ich finde, das ist einfach der Unterschied zu einem Film wie Avatar. So, der musste, Gottverdammt nochmal, warte nicht, bis der irgendwie auf Blu-ray kommt oder was. Ey, guck mal mit dem Kumpel zusammen. Nee, geh ins Kino, guck den, lass dich wegblasen von diesen Sinneseindrücken, von der Technik dahinter, von dem Herzblut, was auch drinsteckt, von dieser ehrlichen Zynismus befreiten Harmoniesucht, die dieser Film irgendwie auch hat und total straight spielt, was ich auch mag, ohne Wink Wink, ohne das ist alles ein Insider-Gag, nee, der meint das total ernst. Was ist mit
Wolf passiert, ey?
Ja, nee, was, und das finde ich einfach, ja, ab und zu braucht man sowas.
Wolf kann ehrliches Filme machen gutieren.
Ich muss auch sagen, genau. Nachdem wir so viel Ironie und Zynismus und sonst irgendwas hatten,
kann's nicht mehr hören.
Bin ich auch mittlerweile echt bei diesen aufrichtigen Filmen deutlich
mehr. Wir sind ja nicht mehr Anfang 20.
Ja? Das ist so. Genau. Das Edgelord-Tum ist vorbei.
Ja, mit Anfang 20 ist das Geilste, zynisch zu sein. Und mit in unserem Alter, ich sag die Zahlen jetzt nicht, rollt man einfach nur die Augen und sagt, oh ja.
Ja, den Gag habe ich schon vor 20 Jahren
gemacht. Ja, genau, den haben wir alle schon.
Ja, ja, du bist super smart.
Pocahontas in Space, wow, habe ich noch nie gehört, du Spacko.
Das sind die Schlümpfe, ja, gib mir mal ein Franzbrötchen.
Ey, super originell, du Arschloch.
Und mit dieser positiven Note verabschiede ich mich von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß in Avatar oder vielleicht auch mit einem der anderen Filme, die wir
vorgestellt haben. Jason in Space.
Ja, zum Beispiel. Ja. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Wolf.
Vielen Dank, liebe Freunde.
Und bis zum nächsten Mal.
Bei Avatar 3.
Wir sehen uns bei Avatar 3. Berichtet. Ich gehe auf jeden Fall nochmal rein. Auf jeden Fall.
Das habe ich mir schon gedacht.
Ja. Macht's gut. Tschüss. Schreibt uns gerne, was ihr von dem Film haltet. Tschö.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.